Herzlich willkommen zur neuen Folge von TechTirol, Innovation und Technik aus den Alpen. Heimkehr zu einem Thema, das jeder eigentlich nutzt, jeder täglich nutzt, ohne jetzt irgendwie überhaupt groß drüber aufzunecken, und zwar Karten, genauer gesagt OpenStreetMap. Mein heutiger Gast, der Martin, gebürtig aus Eppan, ist seit über 15 Jahren Teil einer weltweiten Community. Angefangen hat er ganz klassisch als Hobby-Mountainbiker, der Trinkwasserstellen in Südtirol kaptieren wollte hat. Und heute ist er mein Maintainer von in IDA da, einer der wichtigsten Tools, um OpenStreetMaps zu bearbeiten. Wir sprechen heute ein bisschen über seinen Weg von Hobby zum Beruf, was OpenStreetMap und Outdoor-Fans in die Alpen so wertvoll macht. Und warum Karten ab und zu vielleicht mehr erzählen, als man vielleicht selber weiß. Hoi Marte.
Grüß dich.
Cool, dass es geklappt hat, dass wir uns da online zugeschaltet haben. Es war ein bisschen kompliziert. Wir haben uns auf der Welt in Real Life treffen, aber es war dann echt ein bisschen schwieriger als gedacht. Deswegen haben wir jetzt online zugeschaltet. Und die sieht ihr auf meinem 24 Zoll Monitor.
Ja, gut, dass es so geklappt hat.
Na, kannst du dir kurz mal in zwei, drei Sätzen vorstellen? Wer bist du? Wolltest du noch ein bisschen eine Idee geben? Oder wer bist du und was machst du?
Du hast schon gesagt, dass ich ursprünglich aus Eppan bin. Und über Studium und Arbeit bin ich mittlerweile in Heidelberg gelandet. Und genau, über verschiedene Stationen, wo wir vielleicht dann später noch drauf zu sprechen kommen, bin ich mittlerweile hauptberuflich quasi Maintainer von einem Open-Source-Projekt, das quasi im Rahmen von dem großen OpenStreetMap-Ökosystem viele Leute jeden Tag das nutzen, quasi um OpenStreetMap-Daten zu kartieren. Und vielleicht für die Leute, die es noch nicht kennen, OpenStreetMap ist so quasi die Wikipedia der Karten. Das heißt, das kann jeder mitmachen, es ist eine offene Datenquelle, wo dann quasi verschiedene Kartenprodukte dann draus fallen. Also fang an von bis so Online-Karten bis hin zu Routing-Diensten, die quasi so Routenplanung drauf anbieten, oder auch Offline-Karten, Apps, ganz, ganz vielfältige Anwendungen gibt es.
Ja, das ist ja viel mehr, als man sich so vorstellt, weil Karten, also das Klassische, was der Autonormalnutzer nutzt, Maps, das stellt man sich ja leider so als Karte, wie früher die Karten in die frühen 2000ern oder früher, wo man eine Karte aufgezogen hat und dann hat man sich das umgeschaut, aber es ist ja viel mehr, wie du gesagt hast, da ist Routing dabei, da ist alles, du hast erzählt, dass die ganzen, wie hoch jetzt bestimmte Orte sein, da wie die 3D-Karten und so weiter, das ist ja viel mehr dahinter, was da ist. Und das OpenStreetMap ist sozusagen eine Open-Source-Alternative oder Open-Source-Ding, wo sich alle anderen Karten drauf referieren, so wie Wikipedia, kann man sich selbst so vorstellen?
Du, jetzt nicht alle Karten, aber ich sage mal, die allermeisten offenen Karten, also die was jetzt nicht irgendwie auf proprietäre Datenquellen setzen, also zum Beispiel das Google Maps hat ihre eigenen Daten. Und jetzt in der Regel haben die meisten Länder immer ihre eigenen Karten, wie sagt man, Institutionen, die quasi so Kataster und so weiter so machen. Das ist schon nochmal was anderes. Aber jetzt, gerade wenn es jetzt um so, sage ich mal, Outdoor-Anwendungen geht, hat sich OpenStreetMap schon durchgesetzt. Aber nicht leicht, also das ist total vielfältig eigentlich, wo man OpenStreetMap überall antrifft. Zum Beispiel war ich gerade jetzt auf einer Konferenz in Manila und auf dem Rückflug habe ich bemerkt, dass quasi im wenn ich das nochmal in dem Infotainment-System, die Karte, die eingeblendet war, die war dann quasi von OpenStreetMap. Also es ist wirklich, überall sieht man das mittlerweile.
Weil es einfach so flexibel oder weil es so einfach ist oder weil es einfach, weil es das schon gibt oder einfach, weil es so mächtig ist?
Ja, du, weil die Daten einfach verfügbar sein, weil bei Google Maps kriegst du zwar die Karte als Bilder oder von mir aus als Vektoren, aber du kannst halt nicht machen, was du damit willst. Bei OpenStreetMap kriegst du wirklich die Rohdaten und kannst dann dein eigenes Produkt draus basteln. Und es ist auch im Gegensatz zu vielleicht irgendwie Open Government Data global verfügbar. In vielleicht schon nicht überall komplett in der gleichen Qualität und Vollständigkeit, aber du kriegst es prinzipiell für alle Länder weltweit und das ist dann schon ein guter Vorteil, sag ich mal.
Es ist oft passiert. Ja, das kann man gut vorstellen, dass du oft im Ring bist und dann siehst du so eine Map von OpenStreetMap. Ja. Also, wie gesagt, ja, ich sage schon freie, verfügbare Dinge. Selbst wenn ich so über nachdenke, versuche ich auch noch zu finden, weil Karten gibt, wie man schon gesagt hat, gibt es ja überall nicht. Sei es jetzt, die heutigen Papierkarten beziehen sich ja auf solche Daten, weil es muss keiner mehr rumgehen und da die Sachen ausmessen oder die Daten sind ja frei verfügbar. Das ist ja das Coole dran.
Und stimmt, ja.
Da gibt's noch so Leute, die was nach den Karten einpflegen, wie du gesagt hast, ne? Die genau, sogenannten also Mapper.
Stimmt. Also die Daten sind ja nicht einfach da, die muss ja jemand erfassen. Und traditionellerweise, genau, früher waren es halt professionelle Kartografen oder Landesvermesser. Da gibt es ja schon allem noch. Wie gesagt, in die Landesvermessungsämter und so weiter. Aber mehr und mehr machen es mittlerweile halt auch Firmen und bei OpenStreetMap die Freiwilligen. Also im Prinzip kann das jeder machen. Jeder kann sich da wie beim Wikipedia-Prinzip einfach anmelden, einen Account machen und dann sein Local Knowledge, seine lokalen Wissen einpflegen und beitragen. Und das ist halt das Coole, dass man quasi dann selber ein bisschen etwas, was man halt selber kennt, sein eigenes lokales Wissen teilt und im Gegensatz dann profitiert, indem man quasi dann auf der Karte auch das lokale Wissen von den anderen sieht. Und genau das war, wie du vorher auch schon gesagt hast, so quasi mein Anfangspunkt, wo ich vor einige Jahre mittlerweile, Thomas war Student, haben wir ganz gern Mountainbiking gemacht und was ich halt so bei der Routenplanung so ein bisschen vermisst haben, was auf die Papierkarten halt nicht eingezeichnet waren so, wo gibt es halt irgendwie Trinkbrunnen, wo gibt es irgendwo im Wald der Quelle oder verschiedene andere Sachen, aber halt so ist jetzt auch ein Beispiel. Mhm. Und das war halt dann zum Teil auch schon in OpenStreetMap zu finden. Also jetzt noch nicht komplett vollständig, aber es hat halt so quasi ein paar so Trinkbrunnen im Wald, hat jemand schon eingetragen gehabt und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich voll cool. Da kann ich quasi dann das nächste Mal vorbeischauen und dann können wir da meine Flasche auffüllen. Und im Gegensatz habe ich dann quasi auch ein paar von den Brunnen, die sie selber gekannt haben, dann eingetragen. Und so ist es quasi dann von eins zum anderen gekommen. Also das war halt so quasi der Einstieg bei mir.
Das hat dich dann voll gepackt, dass du dann wirklich jetzt mal, wenn du Mountainbike oder in einem Rad unterwegs warst, dass du dann, da ist ein Brunnen, da muss ich jetzt eintragen. So? Oder
so ungefähr, aber wie gesagt, das ist jetzt leider ein Beispiel. Also ich habe dann schon quasi dann Straßen eingetragen und dann später dann auch die Häuser und so.
Ist weitergegangen.
Genau, dann geht es dann weiter. Und ich muss schon sagen, also ganz am Anfang war ich auch so ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt funktionieren kann, weil damals war die Karte total unvollständig, da hat es halt wirklich Lücken gegeben. Vor allem, wenn ich das allererste Mal drauf aufs Projekt gestoßen bin. Und was man damals auch noch nicht gehabt hat, das war jetzt so, sage ich mal, 2017, 18 plus minus. Mhm. Nein, überhaupt noch länger her, Entschuldigung. 2012 eher. Genau. Oh, jetzt muss man schauen, bevor ein Stuss redet.
Also lang her, sagen wir mal. Das ist
ja, über schon Jahre. Einige Jahre her, genau.
Siehst du das in
Account, History? Ja, genau, mein Account ist 2009 im April erstellt worden. Also genau, ungefähr zu der Zeit muss es gewesen sein. Und da, was soll ich jetzt sagen? Ich war eher schon so ein bisschen noch skeptisch, ob sich das überhaupt durchsetzen kann, ob es genug Freiwillige geben wird, die quasi in Summe dann genug Wissen haben über die ganzen Dörfer. Es hört ja nicht auf, quasi. Genug Freiwillige hat, um halt quasi die Karte wirklich auch nutzbar zu machen. Aber du, mit der Zeit hat sich eigentlich
so gestellt,
dass es eigentlich funktioniert. Also zumindest, sage ich mal, in Europa, Nordamerika, auch viele asiatische Länder, ist das wirklich, je nachdem, was man mit der Karte machen will, eigentlich das Beste, was es gibt. Was jetzt die kommerziellen Datenanbieter wie Google Maps schon zugegeben, also schon erhoben, also zusätzlich zu den Karten, ist so quasi Sachen wie Live-Verkehrsdaten oder die Satellitenlayer. Das ist jetzt.
Ja, wir sind vielleicht auch Unterschied. Genau. Google Maps, wenn man es halt jetzt große Konkurrenz unter Anführungsstrichen sehen will,
was eigentlich seine Tischler haben, eine ganz andere Vorstellung. Aber ja, da ist ja noch alle die ganzen Android-Handys, das sind ja, oder die Google Maps-Leute, die unterwegs sind, haben sie ja durch mehr andere Daten, aber OpenStreetMap hat dann ein bisschen einen anderen Fokus, kann ich mir vorstellen, was das angeht. Weil es gibt ja genau. So Routing an sich schon, aber jetzt nicht so ja. Routing, dass ich so gehe, wie jetzt von Bozen nach Rimini fahren, gibt es auch, aber jetzt sind halt die Live-Daten, das ist ja nicht so der Fokus auf das gelegt.
Genau, aber was ich vielleicht jetzt nur dazu sagen will, ist, es hindert ja jetzt niemand, OpenStreetMap-Daten zu nutzen und in ein großes kommerzielles Projekt einzubinden. Also theoretisch, Google kann das jetzt irgendwann sagen, im Rahmen von der Open-Source-Lizenz von OpenStreetMap. Wir nehmen das jetzt einfach statt ins eigene Daten. Was sie jetzt vielleicht nicht machen würden, aber es gibt genug von den anderen großen internationalen Player, sage ich mal, die mittlerweile schon in großen Stil auf OpenStreetMap setzen. Wie gesagt, jetzt nicht Google Maps, aber bei Apple Maps ist für viele Länder OpenStreetMap-Daten unten drunter so quasi. Mhm. Und auch Bing Maps nutzt es zum Teil, also Microsoft. Und bei Facebook ist es auch irgendwo drinnen. Also wirklich, wie gesagt, also eigentlich fast alle Amazon, in Asien gibt es Scraps Map. Also wirklich, das ist ziemlich weit verbreitet mittlerweile. Das heißt, man kriegt es gar nicht so mit als Nutzer manchmal, aber es setzt sich auch mehr durch.
Ja, weil vor 15 Jahren wird es auch ganz anders ausgekommen. Das hat wahrscheinlich, ob sie es selbst schnell gemacht haben.
Nein, definitiv nicht. Das ist erst in den letzten paar Jahren dann so, so langsam.
Zurückgehen.
Genau.
Aber hast du dann vor 15 Jahren, hast du eigentlich schon gedacht, hast du schon gedacht, dass du dein Hobby, das Hobby an sich dann als Beruf machen kannst?
Am Anfang war ich selber noch ein bisschen skeptisch, ob sich das Projekt überhaupt selbst drogen kann. Von dem Mapper her.
Okay.
Und wie gesagt, bei mir ist halt, wie so oft, eine zum anderen gekommen. Das war dann so ein paar Jahre später, wo ich dann quasi so ein bisschen Lust gehabt habe, so Web-Development zu machen. Noch als Student quasi, so in meiner Freizeit. Dann hat sich das dann angeboten, quasi das Web-Development mit meinem anderen Hobby, mit dem Mappen, zu verbinden. Und dann habe ich quasi so ein bisschen programmiert, so ein paar Datenanalysen gemacht, so ein paar Visualisierungen. Über das bin ich dann auch so ein bisschen mehr in das Professionelle dann eingekommen. Dass man
über die Community in RM wieder. Also,
zuerst live für mich quasi. Mhm. Also ein Beispiel war, ich war dann quasi in Graz im Studium. Und in Graz gibt es viele so, gut, nicht allein in Graz, aber in Graz gibt es halt viele so Radlrouten. Und das war halt ein bisschen aufwendig, die zu kartieren. Beziehungsweise war aufwendig, einen Überblick zu behalten, dass man quasi die alle vollständig gemappt hat, so quasi. Und dann habe ich quasi für mich so ein Datenanalyse-Tool gebastelt, das einfach die Radlrouten angezeigt hat, die quasi kartiert wurden, damit man quasi sieht, wo fallen da welche und so weiter. Und genau, das war, wie gesagt, anfangs wirklich so ein Tool für mich. Und dann habe ich gemerkt, das könnte ja eigentlich auch für die Community sein, dass das nicht nur ich nutze, sondern auch ein bisschen flexibler wird und dass man quasi nicht nur die Radlrouten anzeigen kann, sondern für mich auch beliebige OSM-Daten. Und da ist dann quasi so ein Tool draus entstanden, das mittlerweile von der Community ziemlich viel genutzt wird. Das heißt Overpass Turbo. Und ja, es ist so ein Datenfilterungs-, Datenextrahierungstool, so ein Export-Tool kann man vielleicht auch sagen.
Ah, cool.
Und das war dann quasi mein Schritt so ein bisschen vom Mapper zum Entwickler. Dann hat es werden. Genau.
Es fängt das oft an, dass man dann nicht erst der Mapper und dann. Oder ja, das war es bei dir wahrscheinlich, wird da sicher viele geben, die ihr Leben lang im Mappen werden. Ne?
Und ja, es gibt auch ganz viele bei OpenStreetMap, die quasi einfach einen Account machen, ein paar Sachen mappen und dann wieder weg sein. Also zum Beispiel jetzt, wenn man irgendwo ein Business hat, so ein Geschäft oder ein Gasthaus, und dann bietet es sich schon an, dass man quasi einen Account macht, einfach seinen Geschäftseintrag und dann hat man es erledigt und dann ist Schluss. Was total legitim ist. Also jeder, der von den Zuhörern so selber irgendwie daheim, keine Ahnung, sagen wir mal, eine Pension hat oder so etwas, gerne eintragen, einfach auch, wenn es das Fall ist. Jeder Punkt ist quasi wertvoll.
Kann ich verstehen. Ja. Weil bei dir jetzt halt mit dem Mountainbiken, ist da mit Radl verbunden, mit Kartieren und dann Mapping und dann wird weitergehen.
Weil genau.
Map.
Was jetzt schon auch, sagen wir mal, ein bisschen ein häufiger Zugangspunkt ist, zu OpenStreetMap zu kommen, über so Outdoor-Sport oder so ganz generell so alternative Verkehrsmittel. Es gibt auch in OpenStreetMap so eine eigene Sub-Community, die sich ganz stark auf Züge, auf die Eisenbahninfrastruktur fokussiert. Oder es gibt auch viele, die was quasi noch im Rahmen von der Verkehrswende, sage ich mal, ÖPNV mappen. Also wirklich, das ist ganz interessant, was sich verschiedene Leute für verschiedene Schwerpunkte gesetzt haben.
Ja, aber überhaupt und jetzt in Südtirol nicht. Man hat ja, okay, man trinkt was, wie du gemacht hast, man Züge, es gibt noch Wanderwege, Wiesenwege, wenn man will. Also da gibt es ja unmöglich viele Möglichkeiten, jetzt wenn man es läuft, auf so was freies Land, nicht freies Land im Sinne von Wanderer unter die Berge und im Wald, da gibt es auch lieber so kleine Trampelpfade oder so. Da habe ich viele Möglichkeiten, sich das irgendwie in der Karte einzutragen, wie du schon gesagt hast, das ist alles wertvoll, das sind alles wertvolle Daten, die für andere sind vielleicht zu einem selbstverständlich sein oder offensichtlich sein, sind für andere sehr hilfreich.
Ja, definitiv. Genau, und was vielleicht auch interessant ist bei OpenStreetMap, ist, es funktioniert halt nach dem Wikipedia-Prinzip, dass halt jeder eintragen kann, was er will. Und das Datenmodell dahinter ist halt so flexibel, dass es jetzt keine fixen Strukturen gibt. Man kann logischerweise gibt es Konventionen, dass man sagt, jetzt irgendwie ein Autobahn ist halt Motorway und so weiter. Es hat sich dann schon etabliert, aber wenn man jetzt sagt, man hat irgendwas ganz Spezielles, gibt es Lei in dem kleinen Dorf da im hintersten Seitental, dann kann man halt auch ganz beliebige, sagt man, oder ganz spezifische Sachen kartieren, die was halt nicht in den Schema X voll einpassend hatten. Und von dem her ist es halt quasi relativ interessant, wie sich das Datenmodell da weiterentwickelt und allem detaillierter wird, allem feiner.
Jetzt vielleicht so ein paar Hörer, die uns jetzt zulassen. Wir haben jetzt schon ein bisschen geredet über allgemein Mapping und so. Und denke, aber wie funktioniert denn das Mapping? Wie geht denn das? Wie muss ich da mit der Powerbank in einem Rasenhosensack, mit dem Handy in einem Hosensack, GPS, durch den Wald rennen, dann sehe ich genau die Karte oder wie läuft das ab? Gibt es so eigene Geräte oder hat man da ganz andere Möglichkeiten oder wie funktioniert denn das?
Du, es ist auch ganz vielfältig, nachdem was man konkret jetzt mappen will. Also ich würde jetzt jedem empfehlen, zuerst mal auf die OpenStreetMap-Karte zu schauen, also zum Beispiel unter openstreetmap.org ist quasi die Hauptwebseite vom Projekt und dann kriegt man schon so ein bisschen einen Überblick, was ist denn eigentlich alles schon kartiert. Und genau, dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, entweder vom Computer aus oder von einem mobilen Gerät aus Sachen zu kartieren. Und genau, wenn man es im Computer macht, dann klickt man einfach auf der Webseite auf Bearbeiten, nachdem man sich einen Account gemacht hat und eingeloggt ist. Und dann geht halt quasi seine eigene Oberfläche auf, wo man quasi dann die verschiedenen Linien und Flächen und Punkte anklicken kann, bearbeiten kann oder neue Sachen dazu einzeichnen kann. Und genau, das ist halt quasi der Standardweg, sage ich mal, wie man halt in der Regel quasi aufs Projekt kommt und seine ersten Edits macht. Es gibt aber mittlerweile auch einige mobile Apps, die was ziemlich, sage ich mal, einsteigerfreundlich sein. Eins davon war halt, oder es kommt mal davon, was man jetzt konkret machen will. Also es gibt so ein paar mobile Karten-Apps, die was auf OpenStreetMap aufbauen, die einfach so, wenn man jetzt das einfach als Google Maps Replacement Ersatz nutzen will, zu empfehlen sein. Und ich nehme mal einfach eins als Beispiel aus. Das heißt Organic Maps.
Ah, ich kenne.
Genau,
das gibt es auf F-Stroll, genau.
Ja, genau. Ja. Das ist ziemlich gut gemacht, finde ich, von der Oberfläche her. Und wie gesagt, die nutzen halt unter der Haube OpenStreetMap. Und wenn man dann quasi Organic Maps benutzt und irgendwo sieht, da fehlt jetzt, keine Ahnung, ein Geschäft, das neu eröffnet worden ist, dann kann man auch in der Regel über die Apps dann so Sachen dann entweder melden oder auch direkt dann eintragen, je nachdem, was es ist.
Also kann man dann direkt so contributen, wenn man
genau
direkt in der App
dann, das ist dann manchmal praktisch. Genau, manchmal hat man nicht alle Möglichkeiten. Das ist zum Beispiel, kann sein, dass nur gewisse Felder zur Verfügung sein. verschiedene Attribute, die man eintragen kann. Aber das ist dann auch ein guter Einstiegspunkt, dass man einfach über als Datennutzer quasi dann so indirekt beitragt. Und
Also
dann
gibt
gibt
es
es halt auch
irgendwie.
Apps, die was quasi ganz spezifisch zum Mappen gedacht sein, wo man quasi sagt, ja, ich will jetzt konkret etwas an der Karte verbessern. Und was jetzt da in der Richtung empfehlen hat, war jetzt Street Complete oder Every Door. Also Street
Okay.
Complete und die zweite App ist Every Door. Und das sind so ein bisschen unterschiedlich. Also Street Complete ist eher so ein bisschen Gamification ausgelegt. Da kriegt man so Quests und dann fragst du dann ständig, gibt es die Bank noch? Wie viel Stück hat das Haus? Ist die Straße beleuchtet? So Sachen werden dann gefragt. Und je mehr man dann quasi beantwortet, desto mehr Punkte kriegt man dann quasi in der App und dann kann man quasi dann sich hochleveln. Und das ist dann
Ach.
eigentlich auch ganz lustig. Und bei Every Door ist es mehr so spezifisch auf Businesses, dass man sagt, man will jetzt konkret von der Pizzeria die Öffnungszeiten eintragen, so Sachen.
Ah, okay.
Genau.
Solche Sachen. Jetzt nochmal zurückzukommen. Also es gibt noch sozusagen die Indoor-Mapper und die Outdoor-Mapper, wenn man das so vielleicht so grob zusammenfassen will. Und bei die
Genau.
Indoor.
Wobei man jetzt, der Begriff speziell bei OpenStreetMap ist quasi der Armchair-Mapper, der
Ah,
quasi
ist ja der
daheim im.
Indoor-Mapper,
Das ist
okay.
dann quasi der, was von daheim vom Laptop aus dann das macht. Genau.
Und
Wobei
in
man selber schon
Session.
auch quasi kombinieren kann, dass man, was ich zum Beispiel oft mache, ist, dass wenn ich umgehe und denke, ich habe es bemerkt, dass es noch vielleicht fehlt, dann mache ich einfach ein Foto davon und dann, wenn ich daheim bin, kann ich es dann in Ruhe eintragen. Was
Ah,
eigentlich auch
okay.
ein guter Workflow ist.
Weil, wenn man jetzt das nachzogen, das Chair-Mapping, wie du gesagt hast, Chair-Mapping, glaube ich,
Armchair, also quasi
Armchair-Mapping,
im Sessel haben, auf dem Sofa, sowas in der Art.
Armchair-Mapping,
Genau.
das ist noch Intrag. Gibt es noch, weil du gesagt hast, Wikipedia, gibt es dann auch so, wenn ich jetzt noch mal eine Map inklicke, dann solche Sichter, wie es oder was nicht, schon Sichter, du hast noch irgendwie das kontrollieren, was ich da mache, das hätte gerade jetzt, oder ist das
Also na,
sozusagen
so
so in der
Sichter gibt es
Richtung?
jetzt in der Richtung nicht da. Das ist wirklich mehr so nach dem Vier-Augen-Prinzip, dass ja, so, wenn man irgendwie etwas versehentlich löschen hat oder so, dann fällt es halt andere Leute auf. Und zusätzlich gibt es auch mittlerweile einige Quality Assurance Tools, die quasi dann von den mehr erfahrenen Mapper benutzt werden, um halt zu sehen, ist da irgendwo etwas Auffälliges gewesen
Ah,
in der
okay, dann
Richtung.
ist das so mit der Community dann einmal verbunden, was man so
Ja, total.
einfügt. Also ja, dann sage ich ja Vertrauensbasis, nicht? Wenn jetzt, ja, vielleicht sind es eine riesen Daten, vielleicht was für die Community zu groß sein, ne? Kann da auch kein nur, oder?
Es passiert dann eher selten. Es gibt manchmal auch so Vandalismus, jetzt gerade in den letzten Jahren mit so politischem Hintergrund, glaube ich, hat es schon gegeben. Aber dann gibt es auch entsprechend aktive Leute in der Community, die sich dann darum kümmern, so Sachen dann wieder aufzuräumen. Was halt eher passiert ist, manchmal, wenn man halt wirklich nur im Projekt ist, dass man halt versehentlich Sachen sagen wir mal, löscht oder vielleicht verbindet, die nicht verbunden kehren. Also so Anfängerfehler gibt es immer, aber es ist
Ja.
dann auch nicht schlimm, dann wird es halt irgendwann
Ja,
früher oder
nein.
später korrigiert.
Ja, ist immer schön, wenn jeder mitmachen kann. Logisch hat der Vor- und Nachteil, was man noch machen kann. Und du hast
Ja.
noch mit eben so die ersten Erfolge hast du dann auch dann in AdBand so gemacht. Und dann ist das
Genau.
so von selber ausgegangen. Sozusagen das Mapping von dir in AdBand begonnen. Also in AdBand kann es leitsicher sein, haben sie die ganzen Trinkwasserorte eingezeichnet in
Ja,
OpenStreetMap.
bestimmt.
Kann man
Also
das so sagen?
ich denk schon, ja, wahrscheinlich
Wenn
schon.
sie noch aktuell hat, dann ich hoffe schon.
Ja, halt, ich denke, es ist mittlerweile eher das Schwierige bei OpenStreetMap, dass man die Daten, die was erfasst worden sind mit den Jahren, auch
Ja.
tatsächlich aktuell haltet und jetzt nicht Sachen dann irgendwie. Ja, gerade so Geschäfte ändern sich ja auch hin und wieder mal häufiger, dann total veraltet sein, die Daten. Das heißt jetzt tatsächlich so eine für die Schwerpunkte, die man quasi als Projekt als Ganzes vielleicht in den nächsten Jahren dann auch angehen muss, wenn man das besser
Ah
machen kann.
ja, weil Eindrücken ist eine Sache und das Pflegen ist wieder ein anderes, nicht wahr? Ich glaube,
Genau.
du gesagt, ja, wenn so Every
Weil
Door, wie du gesagt
wenn,
hast, dann
ja.
können wir uns die Zeiten eintragen und davon habe ich Freitag Desktops zu, wo ich einen Freitag Termin getragen habe, das ist halt immer
Ja,
offen.
genau. Zum Beispiel,
Aber
ja.
dann ist der nicht so Kollege, aber klar, aber es ist halt,
Ja.
oh, hell wird da keiner wissen, wenn man es gleich probiert. Vielleicht geht dann ein Mapper vorbei und ein Tier und sieht dann, dass ein Schild steht und dann tragen wir es nur hin. Die sind auch wieder die Community drin, das ist halt bei den Sachen, denke ich, ganz
Genau.
normal.
Genau. Was halt wirklich dann auch hilft, ist, wenn je mehr Leute die OpenStreetMap auch quasi nutzen als einfach im normalen Leben, unter Anführungszeichen, dass man, wenn man jetzt, wie gesagt, mit Organic Maps sich routen lässt oder das einfach nutzt, um irgendwie noch zu schauen, wenn die Pizzeria offen hat, dann merkt man halt da dann, falls es Fehler gibt, wenn man dann quasi vor der Pizzeria steht und sie hat ein Dach dazu, dann je mehr Leute das machen, desto besser ist dann die Datenquelle dahinter.
Genau. Ja. Und du hast das nachher mit die Apps damals schon gegeben? Hast du das mit der App angefangen oder hast du das manuell gemacht?
Damals hat es, ich glaube, die ganzen Apps noch nicht gegeben. Bei mir war es halt wirklich so, dass ich dann quasi mit dem Handy umgegangen bin, GPS-Track aufgenommen habe im Hintergrund und dann da weiß ich doch, haben wir es an den Computer gemacht haben. Das ist schon jetzt effizienter, gerade wenn es jetzt darum geht, sagen wir, zum Beispiel jetzt einen Wanderweg oder so einzutragen, der noch fällt. Den sieht man ja in der Regel oft auch nicht im Luftbild, wenn er durch den Wald geht.
Klar, ja.
Und genau.
Und ja, so ist auch wirklich halt jetzt Zugang recht, dann auch einfacher für Leute noch hinzukommen. Wenn das so einfacher macht, wenn es dir einfacher ist, desto mehr Leute finden den Zugang an die Geschichte. Weil ich mir jetzt auch gerade eben ein Street Complete angeladen, weil das gibt normale App, die wir uns normal auch anladen. Und die gehen durch ein bisschen Wizard, der jetzt ein bisschen schnell überklickt, weil also in dem Tag können wir nicht über die ganze durchlesen. Und aber es schaut ziemlich intuitiv aus. Jetzt müssen wir es wieder ummelden und dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie mich da einfügen können. Da können verschiedene Layers sein. Ja. Das heißt, ich sehe da jetzt ein ganz cooler Streetlights, kann ich da einfügen, oder? Das sind verschiedene Layers, was man zum.
Ja, mittlerweile, ich glaube, das nennt man da Quests oder so. Gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Ja.
Jetzt siehst du, wenn ich nicht zoome, nicht so bei mir, so sehe ich, okay, da ist, siehst du, bei meiner Straße, what surface does this road have? Jetzt kann ich meine Straße eingeben, was das für ein Surface hat. Also es ist ja mal Asphalt, hast fix, dann gehst du aktivieren und jetzt habe ich einen Punkt gekriegt, wahrscheinlich, oder? Einen Sterne dann habe ich gekriegt.
Das genau, jetzt, so funktioniert das, ja.
Das glaube ich, merkst ist das nicht mehr, oder wie? Was ist denn da?
Nein, da kommen es gibt so ganz viele Sachen, die ich dann frage. Wahrscheinlich wird es dann allem mehr, je nachdem, wie viele Punkte du dann hast.
Jetzt frage ich mich eben, ist also die andere Straße, ist ob es eine Einbahnstraße ist und in welche Richtung sie geht. Also man sieht schon, wohin das geht. Also man macht da wirklich Gamification da im Mapping. Also das glaube ich, ist eine coole Sache, um überhaupt rumzufahren. Man sagt, ah, ist ja, echt cool, sowas hinzutragen. Kann ich einstellen, ah ja, meine Straße ist Schotterstraße oder ein Wiesenweg. Das glaube ich noch.
Genau.
Wenn man es noch so weiterbringen kann, sagen kann, keine Ahnung, wenn irgendwo wie nennt man das, ein Gleisschrank ist, dass man einen Tag spät den Gleisschrank zugeht, dass man ja auch nicht in zum richtigen Zeitpunkt zu ihm kommt. Ich glaube, das ist schon viel mehr so praktische Geschichte oder so, nicht? Kann ich da, also Gamification wäre immer viel das, kann man gut vorstellen.
Ja, das ist ein relativ niederschwelliger Zugang, würde ich mal sagen.
Macht oh, lolo, also ja. Das hat sich jetzt schon ein paar, was jetzt im Podcast so losen, da auf Street Complete geladen. Es gibt es im Play Store. Leider nicht in F-Droid, habe ich schon nachgeschaut. Aber. Also ist nicht das Repo drin. Ist jetzt nicht, aber es gibt es halt im Play Store viel schneller, ist es schneller gefunden. Dann kann man es allein tragen. Also. Tolle Sache. So, die App werden wir nochmal, die werden wir seiten lassen. Ja, wenn wir noch ein bisschen Wörterspaziergang machen, dann gehen wir ein paar Wände teicheln oder ein paar Wege allein auswählen.
Das ist übrigens auch ein guter Vorteil von dem Hobby, dass man quasi viel rauskommt. Und das man auch mit so anderen Outdoor-Aktivitäten gut verbinden kann, dass man irgendwie wandern geht oder Radfahren geht.
Und so wie damals. So wie damals Pokémon Go, wenn es so kämpft ist.
Ja, so ähnlich, ja. Genau.
Das ist halt ein bisschen auf einer anderen Ebene, weil man hilft dazu Leuten, man kriegt auch recht auf Punkte irgendwo. Also,
das ist nachhaltiges dann auch, was dann rauskommt.
Ja, ihr kommt dann auch was hilfreich dort, ja, genau. Es hat sich dann mit viel beim Mapping geändert von damals zu halt, dass man nimm das mit dem GPS-Gerät, wie du gesagt hast, eintragen muss und dann daheim, also durch den ganzen Mehraufwand. Man kann einfach ein bisschen mit ein paar Klicks eintragen, welche Straße das ist oder was der Boden von der Straße ist.
Ja, genau, definitiv ist es einfacher geworden, niederschwelliger. Dafür ist halt quasi das viel detailreicher geworden, was man überhaupt alles kartiert. Ganz am Anfang waren es halt hauptsächlich die Straßen und vielleicht die Ortsnamen. Und mit der Zeit ist halt, wie gesagt, die ganzen Gebäude sind in Südtirol fast alle erfasst. Mhm. Und ja, was auch recht aufwendig ist, so quasi die ganzen, wie nennt man das Deutsch, so quasi die Land. Features, die natürlichen Sachen, so die Wälder, die wenn es weiter am Berg rum ist, dann quasi irgendwann die Schotterfelder, quasi die ganzen Sachen, was auch wo halt die Knotten sein, wo die Täler ja. sein, wo die Seen sein. Also das quasi flächendeckend detailliert zu erfassen, das ist eigentlich nicht ohne, als vom Arbeitsaufwand her, genau. Aber mittlerweile ist das alles, zumindest in Südtirol, recht gut erfasst, sage ich mal.
Gibt es überhaupt ein Limit, wo man sagt, nein, das kann man nicht mappen?
Es gibt ein paar so Regeln, so ganz grobe, dass man sagt, zum Beispiel etwas, was jetzt leider temporär in einem Ort ist, soll man nicht erfassen. So jetzt zum Beispiel irgendwie ein Weihnachtsmarkt. Der ist zu kurzfristig irgendwo. Oder von mir ist auch irgendwie ein Fest oder sowas, wenn es ein Wochenende ist. Soll auf jeden Fall nicht. Und die Sachen sollen verifizierbar sein vor Ort. Dass man, wenn eine zweite Person hinkommt und das gleiche Ding sieht, soll sie es auch quasi nachvollziehen können, dass es wirklich existiert. Was manchmal auch ein bisschen schwierig ist, also mal zum Beispiel bei einer Grenze zwischen zwei Gemeinden, die sieht man ja vor Ort nicht wirklich. Aber in der Regel ist das so quasi, dass es die Regel gibt von der Überprüfbarkeit. Aber jetzt... Es gibt jetzt keine Regel, wie klar ein Ding sein soll oder kann. Wenn man will, kann man auch die Gulddeckel eintragen. Also es geht wirklich. Ja, manche Leute tänzen auch.
Ja. Echt? Ja, cool. Ja.
In manche Städte gibt es halt, ja.
Aber gibt es dann auch so eine Definition, was eigentlich noch ein Weg ist? Ist ein Weg noch als eine Straße? Ist klar, ist eine Straße, ist hingetragen. Aber jetzt so eine kleine Trampelfahrt ist das dann schneidlich etwas. Was in die Karte eingetragen werden kann? Oder Trampelpfad ist jetzt so ein klassisches Beispiel. Ist das schon eigentlich ein Weg? Was für
ja, das ist dann halt ein informeller Weg. Aber das ist eigentlich ein guter Punkt, weil so ganz klar ist es gar nicht, weil man sagt so, eine Straße ist eine Straße. Aber stimmt es halt wirklich? Wo fängt die Straße an? Wo hört sie auf? Ist dann manchmal schon auch schwierig, so genau zu definieren, gerade wenn es jetzt irgendwie ins ländliche Haus geht, wo dann quasi das dann vielleicht irgendwie am ein holpriger Wert und so, wo hört sie dann auf? Oder, weil jetzt in OpenStreetMap erfasst man eigentlich die Straße nicht als ein Objekt, sondern als viele kleine Objekte, also als kurze Abschnitte von der Straße. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwo, so wie bei einer Autobahn, es in Vorspuren aufgeteilt ist, dann sind es auch pro Vorspur eine Linie. Und genauso, man kann da quasi ziemlich ins Detail gehen, weil es jetzt um die Idee geht. Definitionsfragen gehört von Sachen, was ist denn überhaupt ein XY?
Ja, was ist denn, was tut man in Venedig? Ist noch eine Kanada Straße oder was ist denn, mit der so vor?
Ja, zum Beispiel. Ja, genau.
Dann denken sie, ja, okay, eigentlich ist schon Straße, aber da fahren keine Autos.
Und das muss dann, ja, wie gesagt, weltweit funktionieren, das Modell, was man sich dann ausgedenkt hat. Und in anderen Ländern gibt es halt ganz oft ganz andere Dinge, die es bei uns halt nicht gibt, zum Beispiel und umgekehrt. Und ja, das ist eigentlich schon etwas, was die Community dann halt macht in verschiedenen Diskussionsprozessen. Dann gibt es irgendwie auch zu Sachen abzustimmen, wenn es jetzt quasi dann, sagen wir mal, vielleicht auch verschiedene Ansichten gibt. Dann gibt es halt auch so einen Abstimmungsprozess, wo sich jeder beteiligen kann. Und am Ende, wenn quasi irgendwie ein Konsensus gefunden worden ist, wird das dann im Wiki, im OpenStreetMap-Wiki dokumentiert. Und dann steht drinnen, keine Ahnung, Hauptstraße ist ja zum Beispiel Highway Primary als Tag in OpenStreetMap, bedeutet halt in Italien das und in Österreich das und in Deutschland das und
in
Timbuktu nochmal ganz was anderes.
Genau. Klar, dass man jetzt da in Garten hinten als sechsspurige Autobahn einzeichnet.
Ja, zum Beispiel, genau.
Dass man das definiert ist, nicht, dass da jemand...
Dass man auch weiß, genau, wir reden jetzt über das gleiche Ding, ja.
Ja, das ist auch kein Lotsen alle Routing-Maps, wenn man von der Autobahn will, durch den Garten durch, ist natürlich nicht so vorteilhaft.
Das ist
so eine Geschichte, dass das verhindert, das ist nun auch gut.
Genau, wie gesagt, Jetzt speziell bei den Straßen ist es schon relativ früher, also sicher schon bevor ich zum Projekt heim bin, definiert worden, was jetzt genau was bedeutet. Aber es geht halt immer mehr ins Detail und jetzt fällt mir jetzt Beispiel schwer ein, aber man kann halt zum Beispiel bei Mülltonnen sagen, das ist jetzt eine Mülltonne für Papier oder für Restmüll. Oder für, keine Ahnung, Kompost. Und das geht halt wirklich allmählich ins Detail. Und wenn man das alles nachschauen will, gibt es halt das OpenStreetMap-Wiki, wo das halt genau dann aufgestellt wird, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und das ist auch vielleicht ein interessanter Punkt zum Anknüpfen, weil jetzt als neuer User oder neuer Mapper will man jetzt nicht unbedingt als erstes gleich das komplette Wiki durchlesen und dann irgendwie 3-4 Monate damit zu deren Home erstmal einen Überblick zu kriegen. Und wenn man jetzt so eine Software programmiert, der quasi dann gedenkt ist, dass es halt auch Leute einfach so nutzen können, ohne viel Hintergrundwissen, dann muss man jetzt schon jetzt mal vielleicht eine einfache Möglichkeit bieten, dass die Leute einfach quasi anklicken können, das ist jetzt, keine Ahnung, eine Mülltonne für Zigaretten.
Mhm. Und, das Ganze abstrahieren,
genau, dass man quasi die Leute ein bisschen unterstützt quasi beim Mapper werden. Ja.
Weil so Indoor-Mapping ist ja auch ein, oder Indoor-Routing ist ja auch so eine Sache, das jetzt bei OpenStreetMap teils, wie wir gesehen haben, gibt es teils so Maps, die Indoor sein.
Gibt es also, auch, ja.
Mhm. Wo es Indoor-Mapping an sich, das ist jetzt nicht direkt OpenStreetMap, bringen so mal zum Beispiel ein paar SMS, oder gibt es?
Gibt es auch, ich wollte gerade bei Bahnhöfen.
Was
ja wirklich wichtig ist, wie komme ich jetzt vom Zug aus oder umgekehrt, wie komme ich auf meinen Bahnsteig hin. Dann ist schon wichtig, dass auch quasi da die ganzen Korridore und so, gerade bei großen Bahnhöfen, richtig kartiert sein. Und da viele, also zum Beispiel in Tokio oder so, gibt es ja so riesige unterirdische Einkaufszentren, wo man dann von einer Seite auf die andere kommt oder von einem Block zum nächsten. Und dann ist es schon ein wichtiger Teil von der Infrastruktur.
Ja, das klar.
Ja, die Sachen, die was nicht oberflächlich sein, auch erfasst. Jetzt ist es nicht in jedem Mini-Bürogebäude alles erfasst, aber
klar,
vielleicht irgendwann schon.
Wer weiß. Ja, weil mir fällt das mal Sinn, weil eben zu das C3 NAV, vielleicht sagt ihr was?
CCC.
Genau, das hat ja Sam. Eben, mir fällt es gerade eben hin, weil haben wir mal einen Vortrag im neuen Techpark über. Weil sie das sozusagen für neue Dashback genutzt hat, was du sozusagen eingehen kannst, ich will von Parkplatz in den Raum, und dann sagt er dir genau mit dem C3 NAV, wo du gehen musst. Ist ja dann Routing halt indoor, halt für eine ganz kleine Ebene zu vergleichen, aber es ist ein bisschen anderer Use Case von Routing hin.
Genau, also das ist dann wahrscheinlich schon etwas, was jetzt quasi dann ein eigener Datensatz ist, nicht in OpenStreetMap.
Ja, sehr spezifisch noch.
Wobei es jetzt zumindest die Räume und so kann halt man theoretisch auch in OpenStreetMap eintragen als Indoor-Features. Aber es ist auch total legitim, dass man sagt, jetzt man macht jetzt so eine App speziell jetzt für eine Location und dann setzt man auf seine eigenen Daten. Und dann kann man es auch leichter noch erweitern, um so vielleicht spezifischere Sachen, die auch wirklich ganz speziell für das eine Ding sein.
Ja, ist halt ziemlich praktisch, nicht? Man weiß dann, ich muss von da nach da in den Raum, oder wenn man es mit OpenStreetMap verbindet, dass man sagt, von der Bushaltestelle oder vom Bahnhof, sag ich einmal, wo ich hingehen muss und vom Boot dann in den Raum. Also, das haben wir auf dem Bug. Man kann das so weit bringen, dass man sogar unsagt, welches Klingelschild man einen drucken muss.
Okay.
hoffentlich sagen wir, was der lässt man schon was sagen, aber das kann alles unterstützen.
Ja, und jetzt gerade, weil oft denkt man so leider an, wie man es halt quasi als, wie soll ich das ein bisschen ausdrücken? Es gibt halt auch Nutzergruppen oder generell Personengruppen, die was vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Zum Beispiel, wenn man blind ist, dann sieht man vielleicht nicht unbedingt, wo ist jetzt genau der Klingel von dem Haus.
Eben.
Und dann ist man auch vielleicht, wenn man jetzt wirklich so Fußgängerrouting als blinde Person machen will, dann eher darauf angewiesen, dass tatsächlich auch die Gehsteige alle perfekt eingetragen sein in OpenStreetMap.
Das stimmt.
Falls man es auf OpenStreetMap setzen will.
Ja.
Und oder wenn man jetzt mit dem Rollstuhl unterwegs ist oder mit dem Kinderwagen, ist es vielleicht manchmal das so, dass der Bordstein halt eine riesige Hürde ist.
Klar,
aber dem nicht so ein leicht kommt.
Ja.
Genau, und in der Richtung gibt es schon auch noch relativ viel Spielraum, um die Daten noch weiter zu erweitern und anzureichern.
Und du, nochmal zurückzukommen zu deinem neuen Lebensweg, du hast sozusagen in Sittora den Eppern angefangen, mit dem Radfahren, und bist dann sozusagen in Graz studieren gegangen. Dann warst du wahrscheinlich auch noch gemappt haben. Weil was hast du, ja, hast du studiert? Was cool hast du Mapping spezifisch studiert oder gibst du da so was Ähnliches?
Es gibt schon so Kartografie oder Geodäsie, was in die Richtung geht. Aber ich habe tatsächlich ganz komplett etwas anderes studiert, und zwar technische Physik.
Ah, okay.
Genau, aber das, wie gesagt, es war halt dann mein Hobby, was ich halt neben dem Studium gemacht habe. Und dann, was halt in Graz cool war, da hat es halt eine relativ aktive OpenStreetMap-Community schon gegeben, also als ich dann quasi hinkommen bin zum Studieren. Und die hat sich zum Beispiel einmal im Monat so einen Rahmen von einem Stammtisch getroffen.
Ja,
da hat man einfach gerne hingehen, etwas trinken und sich mit den anderen austauschen und quasi einfach die Leute hinter die Usernamen kennengelernt.
Ja.
Was ziemlich cool war. Und im Rahmen von dem Stammtisch habe ich dann auch jemanden kennengelernt, der quasi in Graz ein kleines Startup oder mittelgroßes Startup damals mitgegründet hat. Und zwar haben die heißen Bike Citizens, gibt es leider nicht mehr als Firma, aber die App gibt es noch. Genau, die haben halt quasi eine Radl-Routing-App, war quasi das Hauptprodukt von denen. Und dann habe ich quasi dann nach meinem Studium dann als Data Scientist mal angefangen, eine kurze Zeit zu arbeiten, wo es also quasi dann mein Einstieg in die Berufswelt war, in dem Umfeld.
Du sprichst der Community an, also Community in Graz. Hat es in Südtirol keine, oder gibt es keine, oder hat es damals wahrscheinlich keine, weil die Community ja kleiner gewesen ist. Vielleicht auch jetzt, hast du es mir, ob es da was gibt, oder ob da Contributions von der Seite kommen, oder?
Ja, also es gibt genug Mapper in Südtirol, die super aktiv sein. Von dem her fällt es jetzt nicht an die... Also es gibt definitiv eine lokale Community. Ich glaube aber, dass sie leider nicht so gut vernetzt ist unter sich. Mhm. Also es gibt jetzt zum Beispiel kein regelmäßiges Treffen oder so. Was wir mal versucht haben, ist auch schon ein paar Jahre her, ist über so eine Telegram-Gruppe, das ein bisschen zusammenzufügen, so ein bisschen.
Ja.
Hat sich aber leider dann auch nicht genug leitern, und dann ist er ein bisschen eingeschlafen, leider. Und genau dadurch, dass ich jetzt mal jetzt selber nicht in Südtirol wohne, leider halt schon hin und wieder mal zu Besuch bin, ist dann auch schwierig, so eine Sache nicht irgendwie jetzt organisieren oder so. Dann,
klar.
Es muss sich halt jemand finden, der das macht. Und ich weiß nicht, wieso. Genau, vielleicht hat
kann er damit umfangen?
Ja, einfach hat noch keiner damit angefangen, wie du sagst. Vielleicht ist es auch manchmal das Problem, dass die Leute halt dann auch in verschiedenen, also überall verteilt wohnen, aber gut, halt war ich eigentlich überall.
Ja, halt schon.
Ich weiß zum Beispiel, in Trient ist die Community ganz gut in sich vernetzt, und die haben, glaube ich, auch so regelmäßige Treffen. Also spricht jetzt nichts dagegen, dass man das irgendwo in Südtirol auch machen kann. Wie gesagt, muss ja jemand mal anfangen damit.
Nennt man den dann Mapping-Stammtisch? Oder?
Ja, Stammtisch ist so der traditionelle Ausdruck.
Ja.
Man kann es auch Mapping-Treffen oder Mapping-Party nennen. Begriff ist jetzt wurscht. Manchmal ist Stammtisch klingt ein bisschen so alte Altmodus. Herren.
Ja,
ja, so quasi. Genau, man will ja offen sein für alle. Genau, aber ja. Mapper-Treffen.
Ja, ich weiß, vielleicht auch die, ja, wie du schon gesagt hast, gerade in Südtirol ist einfach die Distanz so groß, dass es noch ein bisschen schwierig ist. Wenn jetzt zum Beispiel einer von Gröden ist und der andere ist von Meran, und dann musst du die irgendwo treffen, und dann ist die Distanz wieder problematisch. Ich habe gerade auch geirrt. Ja. Jetzt bin ich eben gerade im Wiki von OpenStreetMap drin, aber durch seine Stieg jetzt nicht so die, eben da siege Leute Community drin, die noch siege da was.
Genau.
Eine Mailinglist gibt es da, was ich da sehe? Oder?
Ja, ist aber auch nicht mehr aktiv in den letzten
Jahren. Auch nicht mehr aktiv. Ja, ist schon da. Klar, vielleicht arbeiten im Stillen, weil halt wieder Sachen eintragen, und aber war sicher nicht der
Geschichte. Was auch okay ist, genau.
Ja, ist auch okay. Kann jeder seine Daten eintragen. Solange es der nicht ein bisschen Contribution gibt, ist sicher eine tolle Sache.
Ja, man sieht ja anhand von der Karte, von den Open State Map Daten, es ist eigentlich schon ziemlich gut in Südtirol. Also da gibt es definitiv Leute, die was viel Arbeit einstecken. Aber ja, falls vielleicht von den Hörern jemand da Lust hat, irgendwas zu organisieren, gerne melden und dann können wir vielleicht da ein paar Kontakte zur Community in Südtirol, aber quasi mehr als so, sagt man, persönlich über die Messages, die man sich austauschen kann.
Ja, jetzt haben wir zu reden, wenn der Podcast außerkömmlich die SFS können ja schon vorbei. Aber ob Sam, ich weiß nicht, ob Sam irgendwie so einen Track gibt, kann er sich dann nicht sagen. Aber treffen sich ja meistens viele Leute, die in der Software-Szene unterwegs sind. Aber naja, es gibt sicher viele Möglichkeiten. Man kann sich allein in der Bar treffen, einmal im Monat, wie es dazu oft bei Stammtisch, wie man die altnordischen Begriffe
ist. Ja, ja. Das muss ja nicht am gleichen Platz sein. Theoretisch kann man auch abwechseln.
Genau.
Es ist dann live noch komplizierter zu organisieren, wenn man jetzt nicht einen fixen Punkt hat.
Ja.
Genau, und stimmt eigentlich, wie du sagst, lokale Konferenzen ist eigentlich auch immer ein guter Punkt, sich zu treffen. Es gibt jetzt zum Beispiel im deutschsprachigen Raum eine Konferenz, die jedes Jahr stattfindet, die FOSCIS, wo genug von der OpenStreetMap-Community auch dann dort sein. Und gerade diese erfahrenen, unter Anführungszeichen, Mapper, trifft man dann dort.
Ja, das ist halt so unterschiedlich, Und in Graz, wie du gesagt hast, ist dann schon ein bisschen eine kleine Community gewesen, mit der du dann einen Umschluss gefunden hast und dann sozusagen in das ganze Rabbit Hole noch tief reingedrungen bist von Mapping und dann ist zu OpenStreetMap gegangen, oder? So ganz, also wenn ich es richtig verstehe, vom Studium, dann zum Stahlwerk und dann so in Richtung OpenStreetMap. So, oder?
Ich wurde dann irgendwann mit meinem Studium fertig und dann habe ich mal eigentlich vielleicht unterbewusst oder auch bewusst mal erstmal quasi als erste Arbeitsstelle etwas machen wollte, was jetzt quasi jetzt mit meinem Studium konkret nichts zu tun hat, um so ein bisschen mal einen frischen Wind einzukriegen, sage ich mal. Und da hat sich das ganz gut angeboten, dass die bei Citizens damals jemanden gesucht haben, so wie mich, der quasi ein bisschen Datenanalyse machen kann. Das war dann quasi so mein Einstieg. Ich war bei dir jetzt ungefähr knappe 2 Jahre. Und dann hat es mich nach Heidelberg gezogen. Ursprünglich habe ich quasi in Heidelberg eine Stelle gehabt auf der Uni Heidelberg. Mittlerweile ist das quasi ein eigenständiges Institut geworden. Das nennt sich HIGIT, Heidelberg Institute for Geographic Information. Heidelberg Institute for Geoinformation Technology, so heißt es.
Genau. Okay, da war nur, oder?
Ja, genau, also das HIGIT geht's kurz. Und die machen auch ganz viel Forschung im Bereich von OpenStreetMap. Und was sie jetzt im Spezielles gemacht haben, war, also unsere Gruppe hat halt quasi Datenanalysen gemacht, basierend auf OpenStreetMap-Daten und ganz speziell jetzt, um die Datenqualität von OpenStreetMap bewerten zu können.
Mhm.
Weil es war quasi zumindest vor ein paar Jahren noch, mittlerweile wahrscheinlich allem noch, so ein bisschen ein Knackpunkt, wenn jetzt Leute auf OpenStreetMap gestoßen sein, die jetzt potenzielle Datennutzer sein können. Also zum Beispiel jetzt irgendwie eine Firma, die eine App anbieten will. Dann stellt sich ja die Frage, ist die Datenqualität ausreichend für meine Zwecke? Und weil jetzt OpenStreetMap so ein globales Projekt ist und die Datenqualität dann per Definition, wie bei Wikipedia auch, nicht in jedem Bereich gleich gut ist und gleich vollständig ist, ist es eigentlich schon ein interessantes Forschungsgebiet, dass man sagt, man will jetzt herausfinden, wo und wenn die Datenqualität verschieden gut ist und für welche Zwecke sie gut ist oder nicht. Das war quasi so die Gruppe, wo ich dann reingekommen bin und dann quasi eine Zeit lang auch gearbeitet haben. Und irgendwann, wo ich dann mittlerweile mit der Zeit dann auch ganz gut vernetzt in der OpenStreetMap Community, in der globalen, sage ich mal. Und dann habe ich quasi mitgekriegt, dass die OpenStreetMap Foundation quasi im Hintergrund alles so ein bisschen lenkt und leitet. Zum Beispiel auch die für die Server zuständig ist, dass die alle schön laufen und nicht zu lang ausfallen, wenn mal etwas ist. Dass die jemanden sucht, der quasi Vollzeit den Editor quasi betreuen kann als Maintainer. Und dann haben wir quasi einfach drauf beworben und aus irgendeinem Grund auf sie genommen.
Du sprichst ja gerade an den Editor. Ist das schon das genau ID gewesen, was man da
ja, hat? Genau, wenn man jetzt, wie gesagt, einen Account macht und quasi sich einloggt und dann auf Bearbeiten klickt, wo es dann startet, ist der ID-Editor, das ist quasi der Standard-Default-Editor von OpenStreetMap. Es gibt noch ein paar Alternativen, aber quasi als Anfänger, da würde ich mal sagen, bietet sich schon an, dass man mit einem ID-Editor startet. Das ist quasi eine JavaScript-Applikation, die direkt im Browser läuft. Und das heißt, man muss jetzt nichts gerade installieren. Und genau, man kann direkt loslegen. Und was jetzt so ein bisschen die Challenge ist, dass man quasi die verschiedenen Anforderungen von, sag ich mal, vom puren Anfänger bis hin zum relativ erfahrenen Mapper quasi alles unter einen Hut kriegt, was jetzt so die Usability und User Experience angeht. Genau. Und das Projekt hat auch eine interessante ganze Geschichte. Das gibt es auch mittlerweile schon einige Jahre. Wobei es jetzt ganz am Anfang von OpenStreetMap, zum Beispiel in der Zeit, wo ich selber angefangen habe, war der Editor, beziehungsweise eigentlich stimmt, ganz am Anfang war es ein Java-Applet, aber das ist relativ schnell ersetzt worden durch eine Flash-Applikation, die im Browser gelaufen ist. Und die gibt es vor allem noch, aber ja, irgendwann war halt klar, dass quasi Flash nicht mehr wirklich langfristig supportet hat von dem Browser. Und genau, dann hat sich halt quasi eine Gruppe gefunden, die quasi so als Initiative halt einen neuen Editor auf JavaScript-Basis entwickelt hat, so vor sicher schon 12, 13 Jahren mittlerweile. Mhm. Genau, dann war eine Zeit lang eine Firma dahinter, amerikanische, die das quasi entwickelt hat hauptsächlich. Und schon auch quasi auch als Open-Source-Projekt, dass quasi die Community selber beitragen kann als ja, ganz normal, wie es halt bei der Open-Source-Entwicklung halt so läuft.
Ja.
Aber wie gesagt, eine lange Zeit, wo quasi die Firma da im Hintergrund, die Firma heißt Mapbox, kennt vielleicht auch der eine oder andere.
Ah ja, ist auch groß.
Aber dann war quasi so ein bisschen in der Community so, sag ich mal, so zumindest unterbewusst so ein bisschen die Befürchtung, dass es ja nicht immer sicher sein kann, dass die Firma halt ewig da das Geld bereitstellt für die Entwicklung. Und man weiß ja nie, in welche Richtung, ja, die weitere Entwicklung dann halt irgendwie gesteuert hätte sein können, was.
Ja, klar, das
hat
dann
halt hinter die Kulissen abgeht. Und deswegen war es eigentlich dann nicht schlecht, dass dann quasi irgendwann die OpenStreetMap Foundation gesagt hat, sie übernehmen das jetzt und halt stellen dann wirklich jemand an, der quasi speziell jetzt für das Projekt dann quasi zuständig ist und das halt betreut als Maintainer, also quasi nicht allein Entwickler, weil es gehört da viel dazu, dass es quasi nicht allein Entwicklungsarbeit ist. Man muss ja quasi ständig aktiv sein auf GitHub mit den Tickets und die Pull-Requests hinterher sein und da hin und wieder quasi auf Konferenzen gehen und sich austauschen mit der Community und oder generell so Online-Meetings, Online-Treffen zum Austausch organisieren. Genau, so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gehört auch dazu. Und es ist eigentlich relativ viel, was jetzt über das Coden hinausgeht bei der Arbeit. Ja.
Aber bist du dann allein da, was das bei OpenStreetMap oder Foundation macht? Also
speziell die Entwicklung.
Die Entwicklung, also ich, aber teilst du.
Genau,
also die Entwicklung
bin jetzt der Einzige.
Ja, Entwickler, genau. Los, Open Source Works kann jeder entwickeln, aber halt so vom Pull Request annehmen und kann da Code Review und so weiter. Das bist leider.
Wobei mittlerweile seit kurzem ist noch eine zweite Person, der was jetzt quasi so als Freiwilliger noch macht, der mich ein bisschen unterstützt. Der ist quasi schon länger Contributor im Projekt und hat schon viele Pull Requests gemacht und kennt sich gut aus. Und jetzt mittlerweile hat er auch quasi so Co-Maintainer-Rechte. Aber ich bin der Einzige, der quasi tatsächlich dafür bezahlt wird und dann auch quasi jede Woche da ist und ansprechbar. Weil bei so einem, bei so einem Open-Source-Contributor, der quasi das wirklich freiwillig in seiner Freizeit macht, kann man jetzt erwarten, dass der jetzt jederzeit...
Klar, nein. Hat ja jeder so sein.
Dann das sein.
Ja, ja eben, er hat auch eine Arbeit wahrscheinlich. Und dann,
klar, ja, genau, logisch.
Das ist immer so ein bisschen Ding. Und bei der Foundation an sich, wie viele Leute seid ihr zusammen? Weil wie viele Leute brauchst du, um so ein globales Community?
Ja, überraschend wenig. Schon? Total wenig. Also für viele Jahre war die Open Civil Foundation total, so vom Budget her, total klein aufgestellt. Also sie haben halt schon von Anfang an quasi die Server bezahlt, die ganzen Kosten für die Rechenzentren und so weiter. Was jetzt nicht wenig ist, aber jetzt auch nicht übertrieben viel. Und abgesehen jetzt vielleicht von so Buchhaltung und Sekretariat und so, niemanden wirklich angestellt gehabt hat.
Mhm.
Weil sogar das Board of Directors, quasi der Aufsichtsrat von der Foundation, das sind auch alles Freiwillige. Die werden jedes Jahr gewählt, bis ans alle 2 Jahre dann abwechseln. Aber die machen das auch live, genau, in deren Freizeit. Und für viele Jahre war es das quasi eigentlich, die Foundation hat die Infrastruktur bereitgestellt und die ganze Entwicklung ist von freiwillig ausgegangen oder halt von so, wie ich vorher gemacht habe, von Firmen, die quasi das
Problem, einfach ja,
so als Spende dann gemacht haben, dass sie quasi gesagt ja, haben, du bist jetzt eine Person, die zahlen mir, aber die soll sich jetzt darum kümmern, da die Software so und so zu entwickeln. Aber wie gesagt, es ändert sich so ein bisschen gerade. Und momentan seien es außer mir noch 3, 4 Leute, die angestellt sind.
Ja.
Also ich bin selber jetzt auch, also die Foundation momentan noch in England. Und deswegen bin ich quasi so als Freelancer angestellt, also so nicht direkt als Angestellter, aber als Selbstständiger. Und genau, die meisten von den anderen sind auch quasi so als Leih und Anführungszeichen als Freelancer da angestellt. Aber es ist auch nur total wenig, also das ist eine Handvoll Leute.
Ja, ist echt faszinierend.
Wenn man es jetzt vergleicht mit Wikipedia, die Wikimedia Foundation hat ja, keine Ahnung, über 1000 Angestellte, soweit ich weiß. Also es ist komplett eine andere Größenordnung.
Klar.
Und da vom Budget her ist es, ja, eine andere Hausnummer.
Auf jeden Fall, weil 4 Leute eine ganze, sagen wir, Weltkarte. Also wenn man jetzt die ganzen Leute, die ganzen Freiwilligen wegzählt, ja, werden sicher auch so auf die Tausende hinkommen, wenn nicht mehr.
Nein, sein Millionen eher.
Ja, also wenn wir von Millionen reden, aber nee. Ich glaube, in der Wikimedia Foundation werden sie auch Millionen Leute täglich Contributions geben. Also das ist schon nochmal fasziniert, so was Open Source Projekte, so an sich wenig, kann man sich nicht vorstellen, das Leid. Also wenig fix angestellte Leute, so riesen Projekte und dann noch, weißt du, dass freiwillig sagen, da so irgendwie Contributions gemacht werden, das ist einfach.
Ja.
Voll spannend, dass
das stimmt,
das,
ja.
Dass man da was
also macht. Ich weiß nicht, vor 1, 2 Jahren hat jemand mal versucht auszurechnen, wie viel OpenStreetMap wert wäre, damit das quasi, weißt du, die Daten dahinter, wie viel OpenStreetMap Daten kosten, damit sie quasi normal bezahlen, normal erfassen müssen. Und das sind halt extrem hohe Summen rausgekommen, also viele Milliarden.
Ach,
wie viel das quasi wert ist, so für die Volkswirtschaft. Und das ist einfach quasi gratis für jeden verfügbar. Man kann halt auf die Webseite gehen, man kann sich den ganzen Planeten runterladen und dann hat man es auch lokal auf der Festplatte.
Und dann, wenn man denkt, auf der anderen Seite, Google hat das noch alles selber aufgebaut und hat die ganzen Milliarden, Millionen an Euros selber
investiert. Ja, und so gekauft. Ja, genau, aber genau, die haben sicher auch Milliarden dafür ausgegeben.
Deswegen. Und so, wenn man eine freie Alternative hat, die jeder nutzen kann, for free, und jeder mitmachen kann, for free.
So funktioniert
es
halt, genau.
Das ist allgemein ein Open Source Projekt, das hätte ich so faszinierend. Ne? Jeder kann mitmachen, jeder kann es nutzen. Ne? Also von Software an sich. Ja, also, jetzt bin ich ein bisschen auf Open Source Software an sich ausgeschreit. Und dann bist du jetzt auch noch ein Studium, hast du das Studium fertig gemacht und bist dann auf, bist nachher zu noch, hast du das Studium fertig gemacht und dann in Heidelberg gekommen und da hast du von da die nächsten Projekte, so haben das maintained und maintained auch noch ein Editor und die ganzen Sachen, was halt dahinter sein. Community, wir haben das Community Management oder Community.
Community Engagement, keine Ahnung,
genau.
Was man will. Ja.
Genau.
Ja, so kurz zusammengefasst, genau. Ja, über mehrere Stationen bin ich dann jetzt daher gekommen.
Und man war für die Almklar, das, also wenn du jetzt halt auch mit einem Startup so ein bisschen, dass es dein Beruf sein kann. Und du fragst so, kann die echt Physiker oder Physiklehrer oder sowas werden, dass das mal so in den Vorschuss abzuhören, das ist eigentlich so cool, das muss ich weitermachen.
Gute Frage. Ich meine, es ist ja so, für Physiker ist es eigentlich relativ häufig so, dass sie dann tatsächlich etwas anderes machen, jetzt nicht in der Physiklaufbahn bleiben, weil es halt jetzt auch zugegeben, weil es nicht so einfach ist und es halt, sagen wir mal, zum Beispiel jetzt in der akademischen Laufbahn voll wenige Stellen gibt. Das heißt, es ist eigentlich schon relativ normal, dass man sich dann in alle möglichen Richtungen umschaut. Genau, bei mir war es halt speziell so, ich habe nach dem Studium quasi mal kurz ein bisschen was anderes machen wollte und dann bin ich irgendwie dann hängen geblieben. So ist es halt irgendwie ganz kurz gesagt gewesen. Aber nein, eigentlich war jetzt kein Plan dahinter, dass ich jetzt gesagt hätte, oder mir schon von Anfang an das vorgestellt gehabt habe.
So kann man das
ja. Genau, und wie gesagt, weil man bedenkt, es gibt ja eine Handvoll Leute, die bei der OpenStreetMap Foundation angestellt werden, um das konkret OpenStreetMap von innen quasi mitzugestalten im Hintergrund, dann war es irgendwie ziemlich speziell gewesen, dass man jetzt sagt, man will jetzt genau darauf hinarbeiten.
Ja, klar, wenn bei vier Leute ist. Das ist ja ein großes
Verantwortung. Ne? Genau, damals waren es überhaupt noch eine Person oder so, wenn überhaupt.
Das ist ja eine große, wie gesagt, ist eine große Verantwortung, also so mit denen von so ganzen Editor zu sein, was jeder, der was so mit dem Projekt irgendwas am Hut haben will, so zu sein.
Zumindest kennt, ja. Stimmt schon, ist schon Verantwortung, genau, und da muss ja ständig irgendwie bei so Entscheidungen überlegen, was hat das für Auswirkungen auf die verschiedenen Benutzergruppen, was hat es aber für Auswirkungen auf die Software als Ganzes quasi, dass sie jetzt vielleicht auch in Zukunft dann einfach maintainbar bleibt und nicht irgendwie in 100.000 verschiedenen Richtungen geht und dann kann man irgendwann gar nichts mehr machen.
Ja.
Man hat schon, also es ist schon ziemlich vielfältig, was man da alles zu überdenken hat und so das große Ganze im Blick behalten muss. Aber andererseits muss man auch vielleicht sagen, wenn das jetzt irgendwie ein kommerzielles Projekt wäre in irgendeiner Firma, dann wäre das sicher etwas, wo jetzt mehr als eine Person dran arbeitet. Also
ja, auf jeden Fall. Bei so einer Größenordnung kann man sich also muss man sich auch behandeln können, die Masse.
Also vielleicht in ein paar Jahren oder so, ein bisschen mehr Budget da, vielleicht gibt es dann auch eine kleine Gruppe, die was da die verschiedenen Software da bei OpenStreetMap betreut. Momentan ist es halt so, wie es ist, aber umso spannender, sage ich mal.
Weil das Geld, wenn man so von Sand herredet hast, oder gesprochen hast, kommt das meistens von Donations oder kommt das auch von Firmen? Du hast auch Mapbox hast du schon gesprochen.
Genau, oder? Mapbox ist auch eine so Firma, die was so Dienstleistungen auf OpenStreetMap basierend anbietet. Aber es gibt viele, also es gibt auch, das ist ein Beispiel jetzt gewesen. Aber es stimmt, die Foundation finanziert sich fast ausschließlich oder eigentlich fast Leih von Spenden. Es gibt dann quasi Mitgliedsbeiträge also jeder kann Mitglied von der Foundation werden und dann hat man auch quasi, wenn es jetzt darum geht, dass man das Board wählt, dann hat man auch Stimmrecht. Und man kann Mitglied werden und dann hat man einen kleinen Mitgliedsbeitrag und darüber ist das irgendwie ein bisschen Geld da. Aber Hauptfinanzierung vom Budget vom OpenStreetMap-Projekt kommt über Mitgliedsbeiträge von Firmen.
Firmen kann auch Mitglied sein.
Genau, man kann als Firma Corporate-Member werden und dann kostet es nicht mehr 10 Pfund oder 15 Pfund oder 20 Pfund, sondern irgendwie 10.000, was auch okay ist.
Ja,
für Firmen. Die Firmen profitieren in der Regel stark davon, dass es die Daten gibt. Und darüber kommt dann ein bisschen Geld zusammen. Und was jetzt, glaube ich, relativ neu ist, ist, dass über so externe Töpfe, wie jetzt zum Beispiel von der deutschen Bundesregierung, gibt es den Sovereign Tech Fund oder Sovereign Tech Agency.
Okay.
Die so ein bisschen Open Source Projekte finanziell unterstützt oder so Grundfinanzierung bieten kann. Und ihr wollt jetzt quasi auch ein bisschen Geld herkommen. Aber das Hauptding ist schon eben noch quasi die Spenden von den Mitgliedern selber und die Corporate Members.
Ob ist nach OpenStreetMap ein europäisches Projekt oder allgemein ist es in Europa ein europäisches gegründetes Projekt oder kann man sagen, ist international so wie gegründet worden? War es jetzt nicht, weil.
Gegründet ursprünglich ist es in London geworden von so einer kleinen Gruppe von Mappern. und die Foundation sitzt im Albnow in England. Also quasi, du musst halt irgendwo an
ja, sitzt man schon,
als rechtliche Identität. Wobei es jetzt schon seit Längerem konkrete Pläne gibt, die von England in die EU umzuziehen. Hat jetzt lizenzrechtliche Gründe, weil in Europa ist quasi das Datenbankrecht einfach strenger. Und dann war man quasi sicherer, falls es rechtliche Schwierigkeiten geben hat mit jemandem, der vielleicht die Daten falsch verwendet und so. Aber genau, momentan ist es nur in England. Genau.
Also,
aber es Projekt ist halt total international. Ja. Also es gibt wirklich in jedem Land Mapper, lokale Mapper. Und da jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel das Board anschaut, da sind jetzt von jedem Kontinent Leute vertreten.
Es ist also dann europäische Software, wenn man so möchte. Also wenn man so sagen will. Weil London ist ja in Europa. Das ist eine, kann man sicher als Definition
ja. Vorgehen. Wie man so sagen will.
Ja, klar.
Aber es ist schon einfach, also viele Internationaler kann man fast nicht werden, weil es ist einfach das, der Datensatz ist global per Definition von OpenStreetMap und die Software ist eigentlich auch in der Regel. Es gibt überall Leute, die es einfach beitragen, nicht gleich als Mapper, sondern als Entwickler.
Ja, ist noch schnell wichtig, dass da auch Förderungen von Ländern und von Staaten und da von verschiedenen Institutionen gibt, weil die, wenn sie schon von den Sachen profitieren, sei es, wenn man mal unter Stot, sagen wir jetzt Italien an sich oder als Land Südtirol, wenn sie die Daten für verschiedene Sachen nutzen, für, dann als Beispiel, als Buscard, ganz stupide Buscard, dann ist ja kein Problem, finde ich, dass man da dann deshalb supportet, nicht? Weil verwenden kann es jeder. Und wenn jetzt aber eine Privatperson, der vielleicht gleich mal ein bisschen nachschauen will, ist okay, als User, aber so für Firmen oder fürs Land, das zu unterstützen, weil das sollte ja weitergehen. Ich will ja nicht, dass die Karte nicht mehr aktualisiert wird oder dass das auf einmal so, wir schalten jetzt aus, bis morgen auf Zeit, tschüss, nicht heil.
Also es wird jetzt nicht passieren, weil die Daten sind ja prinzipiell offen und dann kann ja jeder klonen und dann selber nochmal laufen lassen. Aber du hast eigentlich schon einen guten Punkt, weil zum Beispiel STA in Südtirol, hat früher halt auch auf kommerzielle Daten gesetzt für die Karten, die jetzt quasi auf die Bushaltestellen ausgehangen werden. Und soweit ich weiß, einen guten sechsstelligen Betrag dafür gezahlt, ich weiß nicht, jedes Jahr oder zumindest regelmäßig.
Ja.
Und mittlerweile setzen sie auf OpenStreetMap und sparen sich dann schnell einiges an Geld.
Sehr gut. Du meinst die Stars, die Verkehrsstruktur.
Die Südtirol-Mobil-Sachen.
Genau, Südtirol. Ich bin ja nicht im Grunde aufmachen, ob ich irgendwo das Logo sieht. Er müsste normal im Mund stehen, nicht? Aber man sieht schon, dass die Daten schauen, also noch den Bild schaut schon sehr noch OpenStreetMap aus.
Genau, vielleicht haben sie es irgendwo auf der Hilfeseite oder so ein bisschen versteckt.
Wahrscheinlich.
Das ist nicht auswendig. Aber ich bin mir sicher, dass sie OpenStreetMap verwenden schon seit ein paar Jahren mittlerweile.
Weil früher, früher hat es ja zum das Tracking von den Bussen gehen, hat das nichts mit Tesla anderes, hat das nichts mit Street Mapping, mit Mapping zu tun, hat halt schon etwas anderes. Mehr oder weniger.
Ja, aber bei schon zusammenhängt, ja.
Ja, aber es ist auch, weil sie ja die Stationen von den Bushaltestellen sind ja eigentlich offen, wir haben sie ja auch offen frei. Da ist die Bushaltestelle und da ist die andere Bushaltestelle.
Genau, wobei die SAM-Daten betreuen sie schon selber und ist auch richtig so, wenn es quasi deren Business-Daten sind. Aber stimmt, es kann sein, dass die dann auch als Open Data verfügbar sind. Und
ja, also weit über sein, also wenn ich mich nicht, da müsste ich nochmal ausschauen, aber das sind glaube ich in Open Data Hub drin, so weit.
Das, ja, kann gut sein. Ja,
dass da was drin ist, ja klar, das ist, warum nicht? Wieso auch nicht? Weil das freie, verfügbare Daten, wer es braucht, der kann sicher auch mit was anfangen. Und
ja, genau. Und im Prinzip als Bürger hat man ja dafür schon gezahlt über die Steuergelder.
Ja, Ende also schon. Ja.
Recht. Wobei jetzt ganz genau weiß nicht, wie das jetzt funktioniert mit den Verkehrsbetrieben in Südtirol, ob das hundertprozentig, wie sagt man, vom Land ist oder teilweise privat, weiß jetzt nicht.
Ja, nein, wir
wussten. Aber jetzt gerade speziell die Open Government Data sind ja sozusagen auch ziemlich gut verfügbar. Man kriegt auch Zugriff zum Beispiel auf die Luftbilder, was auch super ist zum Mappen.
Mhm.
Die, was quasi vom Land alle paar Jahre gemacht werden und eine gute Qualität bilden, eine gute Qualität haben. Was schon super ist, dass man den nutzen kann als Mapper.
Ja, es ist da
wie genau, mehr. Genau, aber was ich vielleicht noch zu dem Punkt davor noch sagen wollte, ich glaube, so für die Behörden ist es manchmal so ein bisschen noch nicht tabu, aber quasi so ein bisschen gerne manchmal auf Abstand zu OpenStreetMap, weil erstmal haben sie ja quasi die Daten, die sie brauchen, selber, weil sie es ja teilweise müssen vom Gesetz her, diese Sachen selber kartieren, aber zum Beispiel jetzt das ganze Kataster von den Grundstücken und so, was okay ist. Aber genau, und der zweite Punkt ist ja, dass sie nicht so auf die Datenqualität setzen können, dass quasi für alle möglichen Anwendungen das alles perfekt ist und dafür alle Zeiten perfekt sein bleiben wert und so. Und genau, manchmal hört man auch das Argument, dass in OpenStreetMap kann jeder herkommen und Sachen löschen oder so, also Vandalismus betreiben, was stimmt, aber quasi meistens kein großes Problem ist in der Regel, in der Praxis. Deswegen ist manchmal so ein bisschen Bedenken, gerade jetzt so von Behörden gegenüber OpenStreetMap so als Datenquelle für unter Anführungszeichen offiziellere Nutzungen. Aber auf der anderen Seite ist halt trotzdem ein Gemeingut, das einfach da ist und jeder nutzen kann. Und eigentlich fände ich, war es eigentlich schon cool, dass jetzt also quasi die Öffentlichkeit irgendwie das ein bisschen mehr unterstützen kann, jetzt so als, gerade wenn es jetzt in die Finanzierung von dem ganzen Projekt als Ganzes geht. Vielleicht irgendwie gibt es in der Zukunft mal Möglichkeiten, dass man da irgendwie ansetzen kann.
Ja, wahrscheinlich ein bisschen mit Ressourcenproblemen zusammenhängt, dass einfach nicht die Ressourcen da sein. Kann auch sein, es wird sicher unterschiedlichste Gründe haben, dass das nicht einsetzt. Ja, es wird sicher dann so, klar. Aber wenn man es noch denkt, OpenStreetMap war ja schon da, die Daten sich dazu. Ja, da gibt es sicher.
Die und die meine jetzt auch weniger als so mal so ein kleines Land wie Südtirol, sondern eher, vielleicht, wenn man gerade denkt, so die EU oder so.
Ja, da, ja, sind bei, wenn man sagt, die EU fördert solche Sachen, dass man das so überhaupt eintragt oder allgemein so, jetzt muss ja nicht, also dass man dass die EU solche Geschichten fördert, das hat man da in jedem Bürger zur Verfügung zu stellen.
Genau. Dann, warte, lass auf Wunsch denken, also vielleicht.
Ja, wenn man eine Glaskugel hätte und die 3D fragen kann, wäre natürlich cool, ob es vielleicht irgendwann eine Förderung gibt, dass jede kleine Information und jeder kleine Wasserbrunnen in jedem Bürger zur Verfügung gestellt haben würde, da habe ich
eine tolle. Wobei der Punkt ist ja, es funktioniert ja gerade momentan auch schon. Also es gibt es ja und es funktioniert eigentlich super. Genau, also es gibt genug, zum Glück genug Mapper, die was quasi das einfach in der Freizeit machen. Und es ist eigentlich ein toller Datensatz, der da existiert. Und man einfach frei zugänglich ist.
Genau. Dann hofft man auch, dass man das ist noch weiter, lang weitergeht. Weil 15 Jahre bist du schon dabei, glaubst du, dass nur 15 Jahre, wenn nicht länger dabei sein wärst?
Was heißt das? Also ich hoff schon. Momentan ist ja relativ spannend, wie das sich da entwickelt mit Richtung AI und so weiter. Also es gibt genug Leute, die sich da in dem Bereich damit beschäftigen. Wobei jetzt so wirklich das Mapping nicht ersetzt werden kann, zumindest momentan noch.
Das KI so die Arbeit machen kann, manches das.
Genau. Es gibt schon seit längerer Zeit so Algorithmen, die quasi von Luftbild jetzt irgendwie so mal die Straßen zum Beispiel automatisch digitalisieren oder Gebäudeumrisse. Das heißt, funktioniert ganz gut. Aber wenn es jetzt wirklich um die eigentlich wertvollen Daten geht, so die Sachen, wie sie zusammenhängen lokal oder auch die ganzen POI-Informationen, also die Points of Interest, also zum Beispiel jetzt irgendwie eine Pizzeria oder sowas. Das ist halt etwas, wo momentan die KI noch nicht wirklich Einzug oder nützlich oder wie soll ich sagen, viel Hilfe ist.
Ja.
Das muss man schon alles noch momentan manuell machen. Genau. Also es ist sicher spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickelt, aber
Du hoffst, dass also es
ja.
hofft, man hofft, dass es nur lang, dass wirklich nur weiter geht, hell, hofft jeder rein. Was darf man ohne die Daten anfangen? Bis jetzt keiner mehr, wo was ist, hell, ist natürlich auch. Aber solche Geschichten an sich in der Vorhand hat sich ja gezeigt, die bleiben eigentlich, wenn dann für immer, weil einfach die Community, wenn der nicht mehr da ist, der das ihn getroffen hat, gibt es einen anderen, der was das macht. Das macht es so aus, das ganze Gebilde an freier Software und Open Source Software, wo jeder beitragen kann.
Genau. Und die man also prinzipiell Karten als Objekte quasi gibt es ja schon ewig.
Ja.
Schon ja, Jahrtausende. Und von dem her gibt es quasi, wird es allem quasi einen Bedarf dafür geben, dass man quasi Sachen, also die Umwelt um sich herum modelliert und abbildet in Form von Karten und zum Beispiel halt bei OpenStreetMap digital. Von dem her sehe ich jetzt nicht, dass es quasi irgendwie von der Anwenderseite weniger Bedarf geben wird.
Auf jeden Fall nicht, na, gar
Genau,
kein
und
Fall.
dann, ich finde es auch immer noch quasi realistisch, dass es quasi auch für so ein Projekt wie OpenStreetMap genug Mapper und genug Beiträge geben wird, die sich dafür einsetzen, hoffentlich.
Gibt es eigentlich so einen Ort und irgendwie einen Punkt, an dem du die in Südtirol, das sind wir zu Südtirol, wo du dich noch sehr gut erinnern kannst, das, was du eingetragen hast? Vielleicht einen speziellen Ort. Kennst du, fällt da so auf die Schnelle was in, also so die hohen Punkte, Point of Interests und so weiter.
Mal schauen.
Muss ich auch schauen,
Das
was
ist
das ist.
ganz spontan, nicht? Ah, ich habe so viel
Hey, was soll denn so viel
gemappt.
sein, dass du nicht mehr so viele interessante Orte geben?
Ich
Vielleicht
glaube,
außerhalb
ich glaube.
Südtirol, vielleicht auch im Ausland.
Was
Oder.
mir jetzt so einfällt, in Eppan gibt es auf Kreuzstein oben ist so ein Aussichtspunkt, der voll schön ist. So ein kleines Biotop. Sehr kann ich mich erinnern, war eines von den ersten Sachen, die ich eingetragen habe. Außerhalb.
Ja, wenn es so viel gibt, dann ist da.
Ja.
Ist das sehr viel.
Oft ist es auch so, wenn man irgendwo quasi auf Urlaub ist oder kurz irgendwo ist, dann hat man oft auch nicht so das Notwendige oder quasi nicht das Detailwissen über coole Sachen quasi, die man kartieren kann. Von dem her ist es meistens schon so, dass man quasi bei sich daheim oder quasi, wo man halt gerade wohnt, die coolsten Sachen
Ja.
mappt. Genau, aber jetzt. Das ist mir jetzt so spontan eingefallen, da auf Kreuzchen oben der Aussichtspunkt.
Aber geht man wirklich anders durch die Welt, wenn man so ein aktiver Mapper ist? Dass man die
Ja,
Welt
ich finde
anders
schon.
sieht?
Ja, man schaut ein bisschen genauer, glaube ich, auch hin. Oft geht man irgendwie einen Wanderweg entlang und dann sieht man eine Sitzbank und oft fällt die einem gar nicht auf. Man geht einfach vorbei.
Ja.
Oder irgendeinen interessanten Baum, der einzeln irgendwo steht oder keine Ahnung, ein Wegweiser oder. Oder von mir aus halt auch in der Stadt quasi oder im Dorf die Geschäfte und so. Wenn man ja wirklich 100 Mal dran vorbeigerannt ist, dann fällt es auch nicht mehr auf. Und wenn man halt wirklich so mit der Mapper-Brille quasi durch die Welt geht, dann schaut man oft mal genauer hin und merkt sich so Sachen, ah, schau da, das ist irgendwie, da gibt es irgendwie ein neues Geschäft oder das ist umgezogen von einem Haus ins andere. Ich finde schon, dass man da ein bisschen genauer hinschaut oft. Oder auch wenn so Sachen umgebaut werden, ist einfach manchmal so interessant, so quasi das zu hinterdenken, wieso ist da jetzt quasi irgendwie die Kreuzung neu gestaltet worden oder so. Dann schaut man halt wirklich genauer hin.
Also man hat schon ein bisschen anderen Sichtfeld auf die Welt, wie jetzt ein normaler Autonomalnutzer, der vielleicht beim Wandern bei der Bank vorbeigeht. Als ein
Ja.
Mapper, der was dabei hat, ah nein, die Bank hat es vorher noch nicht gegeben, er muss es mal flink hintragen.
Ja, oder von mir aus auf so, kann auch eine alte Bank sein.
Ja,
Und
na
dann
klar.
überlegt man sich, weil die muss ja jemand aufgestellt haben,
Ja.
dann überlegt man sich quasi, wie lange ich stehe, vielleicht schon da oder bei einem, was mir oft mal auffällt, ist bei den Trinkbrunnen, kann man vielleicht wieder zurück zum Anfang. Die sind ja gerade vor allem im Wald, wo die Quelle gerade ist und so. Und wenn man die auf der Karte dann sieht, dann fällt dann oft auf, dass die alle so ungefähr auf der gleichen Höhe sein.
Okay.
Und dann, wenn man halt weiß, wie das halt funktioniert mit dem ganzen geologischen Hintergrund, dann macht es dann halt oft auch Sinn, quasi, dass, dass die Quellen sind halt zusammen, wo quasi das Gestein sich ändert und dann kommt es halt quasi aus dem Gestein halt wieder raus und dann sieht man so die Zusammenhänge, die Grasen vielleicht ein bisschen wieder über die Karte.
Ja, das ist der Übersteig für mich, das stimmt. Wenn ich jetzt persönlich an einem Trinkbrunnen vorbeigehe, dann können wir jetzt nicht dabei, wo werden die Quelle wohl entspringen, nicht? Oder dass die dann auf der gleichen Höhe sein, genauso. Es macht immer auch Sinn, ne? Dass es nach so der Konstellation zusammenhängt. Ja, genau.
Genau, von dem her ist vielleicht ganz cool, dass man ein bisschen aufmerksamer durch die Natur geht.
Und wie denkst du, wird sich das so entwickeln in den nächsten 15 Jahren? Wird sich das ändern oder wird es sich ausweiten, dass noch andere Daten hinzukommen, vielleicht Sensordaten, jetzt so, wenn ich so aus dem Steg greife, oder wo entwickeln sich das hin?
Glaubst du? Das ist auch total schwer zu sagen. Das Ding ist ja, dass man kann ja OpenStreetMap-Daten mit beliebigen anderen Daten kombinieren. Das heißt, wenn es jetzt irgendwie so... Also, wie gesagt, also man hat dann quasi nicht den Zwang, dass alles in OpenStreetMap rein sein muss. Wenn man irgendwo einen guten Datensatz von keinen Wetterdaten hat, dann kann man den ganz einfach quasi im Post-Processing oder halt quasi in der jeweiligen Anwendung kombinieren mit OpenStreetMap als Kartendaten.
Ja.
Von dem her glaube ich, dass es sich erstmal schon mehr ins Detail gehen wird, quasi die Sachen, die kartiert werden, aber sich schon darauf beschränken wird in der nahen Zukunft, dass es halt wirklich Sachen sein, die was halt
ihrer Zeit entsprechen.
Ja, einfach kartografische Daten sein, einfach, genau.
Ja, zum Beispiel, dass man nicht, wenn umfängt, dann E-Ladestationen einzubauen oder sowas, das sei dann sowas, wo vielleicht ist das auch schon wieder sowas, der was dazu ist. Die Fragen werden sich dann auch natürlich in Zukunft ergeben, die werden sich stellen.
Genau.
Wie ist, ob man das
genau, aber momentan ist es so, du kartierst halt die Station selber und die Anschlüsse, die es halt gibt. Aber jetzt, und dann Betreiber und so weiter, aber jetzt konkret dann die Live-Daten, die muss man sich dann über die API von jeweiligen Anbietern.
Ja.
Was total okay ist. Was ich so ein bisschen sehe, was sich jetzt vielleicht relativ, oder gerade momentan eh schon ein bisschen ändert, ist, dass es quasi so ein paar Zusatz-Services noch geben wird. Also was jetzt relativ neu ist, ist so, heißt Panoramax. Und das ist quasi so ein Street View Replacement, das quasi Open Source und Open Data ist.
Okay.
Das heißt, du kannst auch jeder quasi mit der 360-Grad-Kamera oder einer stinknormaler Kamera georeferenzierte Fotos einladen und dann kann man irgendwann jetzt quasi auch als Open Data dann, oder man kann es schon nutzen, aber quasi irgendwann ist es vielleicht auch so vollständig wie OpenStreetMap momentan ist.
Mhm.
Und es ergänzt ganz gut OpenStreetMap. Weil es erstmal beim Mappen ist es auch super, dass man quasi die Bilder hat, die was quasi dann vor Ort aufgenommen worden sind. Aber auch für so verschiedene Anwendungen ist es total nützlich, wenn man quasi zusätzlich zu den Kartendaten noch so Bilder hat.
Ja.
Und jetzt etwas anderes war vielleicht dann auch irgendwann Luftbilder mit Drohnen zum Beispiel.
Ah ja.
Dass man das auch quasi so ein bisschen crowdsourcen kann mit der Zeit. Gibt es auch Projekte, die in die Richtung gehen? Das kann ich mir gut vorstellen, dass es allen mehr kommen wird, dass man quasi nicht gleich OpenStreetMap hat, sondern quasi OpenStreetMap plus Panoramax plus Open Aerial Map. Das ist vielleicht so die Richtung, wo es jetzt kurzfristig weitergeht, glaube ich.
Also es werden einfach mehr Daten so kommen, dazu, wo es die Karte einfach noch mächtiger macht, als es eh schon ist.
Genau, und hat besser verknüpft untereinander sein wird. Und genau, Wikidata gibt es ja auch in dem Bereich, dass man kann in OpenStreetMap sagen, okay, keine Ahnung, der Eiffelturm, der hat halt die Wikidata-ID und da kann man über die Zelda mehr Informationen nachschlagen.
Ah, ja.
Dass quasi die ganzen Open Data, Open Source Sachen besser miteinander verknüpft sein.
Ah, ja.
Das glaube ich so ein bisschen ein bisschen Richtung, wo es vielleicht weitergeht. Und dass man auch quasi dann irgendwann die Lücke schließt, die was quasi momentan noch bei den kommerziellen Anbietern da ist, dass man vielleicht dann irgendwann in der ferneren Zukunft vielleicht irgendwann offene Verkehrsdaten hat. In dem Sinne quasi, dass man vielleicht irgendwann wirklich nicht mehr Google Maps braucht.
Ja, weil war nicht sowas, Waze war ja früher sowas, so ein Projekt. Oder es ist so ein Mal gehört. Es ist ja als Open Source Projekt an sich ja entstanden, bis er die Google aufgekauft hat. Aber so in der also Richtung. Ja, du kannst besser
erinnern. Ganz sicher, ob was ist. Ehrlich gesagt, ganz genau weiß ich es nicht. Ich glaube, sie sind schon einmal den Crowdsourcing-Aspekt gestartet. Aber ob die jetzt Open Data waren, weiß ich nicht. Zumindest sind sie es schon lange nicht mehr.
Nein, hell, das ist ab bald, also ich weiß nicht, wenn Google das übernommen hat oder von Google gekauft, ist da dann ein bisschen was aus. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, weil das war ja ein sicheres, was. Weil es nutzen ja Haufen. Leid,
das System,
genau. Und dann um das alles zu verbinden, ne? Stimmt eigentlich schon. Und dann auch Gamification, so wie wir da Street Complete, ist dann auch wieder dabei. Also,
dass man quasi irgendwann das ganze Spektrum abdenkt für die ganzen verschiedenen Services, die es da gibt in dem Geo-Umfeld. Ja,
das macht auch ein bisschen Konkurrenz zu Google und zu Google Maps und Apple Maps und
ja, was auch gut ist.
Ja. Was auch gut ist, ja, auf jeden Fall, hell. Muss man auch dazu so. Und wenn wir jetzt mal zurück ins Südtirol gehen, jetzt haben wir schon viel geredet. Ja, das macht man, das braucht man und so weiter. Wenn jetzt einer von den Hörern sagt, ja, das ist schon gerne so in Südtirol, in der Umgebung von seiner Hut, der so mal so, von seinem Haus, ein bisschen umfahren zu mappen. Was ist der einfachste Schritt? Also, machst du die App oder eine Street Complete oder gibst du auch was im Wiki, was steht oder. Ist so deine Empfehlung?
Ja, im Wiki gibt es auch eine ganze Liste von Apps und so und verschiedene Tipps. Aber ich würde eigentlich empfehlen, erstmal genau, schau mal auf die Karte, einfach so, was überhaupt schon erfasst geworden ist von anderen Leuten. Und dann, ja, entweder probier die Street Complete App aus oder geh einfach mal mit der Kamera durchs Dorf. Schau, wenn es irgendwo etwas noch gibt, was noch nicht eingetragen ist, mach ein Foto davon und dann daheim trag es ein oder direkt von der App aus. Das war jetzt so mein Tipp für neue quasi zum Anfangen.
Also dass man einfach mal jetzt gebe ich auf OpenStreetMap.org. Jetzt scroll jetzt zum Beispiel, ich scroll jetzt da, ich bin von anderen, ich scroll jetzt anderen ein und schau dann, was ist da eingetragen, was stimmt nicht. Oder sehe ich zum Beispiel, jetzt kann ich einstellen, Layers, ich will sagen wir mal Radwege und tragen wegen. Dann sehe ich da genau die Radwege. Zum Beispiel, wenn jetzt, oder sieht man da irgendwie, wo zum Beispiel was eingetragen ist, jetzt bei OpenStreetMaps, sieht man da jetzt, das ist jetzt ein Restaurant, oder das ist jetzt ein Schwimmboot, oder ist jetzt da was?
Genau, es gibt, wenn man auf der Website ist, kann man da auf das Maus mit Fragezeichen-Symbol klicken, das ist ganz rechts.
Ah, Query Features, ja.
Genau, dann kannst du irgendwo hinklicken, zum Beispiel auf irgendein Punkt halt, zum auf irgendein Gebäude oder auf irgendein Restaurant oder so. Oder auf einen Trinkbrunnen. Und dann kann man sie quasi links anklicken, die Features. Und dann siehst du die ganzen Eigenschaften, die was dann dabei stehen.
Ah ja, siehst du, sind da einen Trinkbrunnen genau in der Gemeinde gefunden? Was sehe ich da? Drinking Water mit so einem Hashtag und einer Zoll. Das ist die ID.
Dann heißt die ID vom Objekt, genau.
Ja. Genau, und wenn ich dann draufklicke, sehe ich, okay, da sind die Adresse ist drin. Refill Südtirol, Alto Adige ist die Source. Okay, also sagt jemand, und da ist ja eine Seite drin mit einem Bild. Aha. Und der sieht jetzt Bild von Brunnen in der Gemeinde.
Das ist jetzt nicht allem der Fall, muss ich dazu sagen. Hast du jetzt einen speziellen Brunnen gefunden, aber ja.
In anderen, also andere ist jetzt, wundert mich jetzt auch, also in anderen, so ein Bild von refill.bzit ist da.
Genau, Refill ist so eine Webseite, wo man quasi beim Trinkbrunnen oder generell halt so Wasserquellen erfassen kann. Soll ich jetzt, sagen wir vielleicht noch nicht drauf kommen, zu sprechen kommen, aber es gibt auch so ganz spezifische oder sagt man Use Case spezifische Editoren, wo quasi jemand sagt, mich interessiert jetzt in einem speziellen Fall die Wasserstellen, die Trinkbrunnen.
Ja.
Und dann mache ich quasi einen Editor, der sich leicht um diese Sachen kümmert. Und dann ist es quasi abgespeckt und ein bisschen einfacher zu benutzen. Dafür braucht man vielleicht keinen Account oder so, um das dann eintragen zu können.
Ah, cool. Und
das hat vor ein paar Jahren das Projekt ergeben in Südtirol, das Refill.bz, was ganz cool war.
Okay, 17 Ziegel, zum Beispiel mein Haus hat auch eine ID. Und dann kann ich mir jetzt noch eintragen, ich kann das XML oder die Daten hochladen. Ich kann da wahrscheinlich sicher irgendwo da hinzufügen, dass das nachher irgendwas ist. Ich sehe sogar, wer es hinzugefügt hat. Das ist richtig flitzig.
Ja, genau.
Sieht da, das ich
den Username dann.
Den Username. Genau. Ist das auch noch gleich? Jetzt gehen wir da richtig auf die Pferde singen drauf. Also da kommen echt viele Daten aus, wenn man jetzt mal ein bisschen da durch. Also man hat wirklich, man kann wirklich mal ein bisschen mal umfahren. Man kann auch mal schauen, wo es gibt und dann gehen wir so in die ganze Szene hingehen, auf jeden Fall.
Ja. Wenn du noch ein bisschen genauer sehen willst, kannst du halt dann auf Bearbeiten oben klicken. Und dann geht halt der Editor auf und dann kann man auch quasi die ganzen Features, die ganzen Objekte einzeln anklicken.
Also ich sehe da die Version, dass jemand vor 12 Jahren das eingetragen hat. Wo ist denn das Bearbeiten? Auf der rechten Seite?
Das ist oben links.
Also
neben dem Logo.
Edit soll. Einfach hätten sie es, eigentlich ziemlich einfach, sag mal. Also ein kleines Sitz. Ah ja, dann melde ich mich an und dann kann ich da meine Daten ändern. Wo werden wir jetzt noch gleich anmelden? Und dann werde ich da mal ein paar Sachen in mein Heimatdorf vielleicht mal noch kartieren. Cool. Also siehst du, fang so. Also.
So fang's an, genau.
Hast du einen Tipp, was ich wissen muss? Was, dass ich das richtig mache oder ein paar eintragen und hoffen, dass es akzeptiert wird oder kann ich auch mal als Lauflos starten?
Also einfach, man kann nicht viel falsch machen, würde ich sagen. Wie gesagt, nicht bewusst irgendein Blödsinn eintragen oder man soll jetzt auch nicht unbedingt persönliche Daten eintragen, zum Beispiel jetzt beim Haus, da jetzt nicht dazu schreiben, da wohnt der Michel so und so.
Ja.
Das ist jetzt vielleicht nicht passend, aber ansonsten kann man nicht viel falsch machen.
Einfach mal drauf losgehen, also einfach mal drauf los eintragen.
Ich hätte jetzt gesagt, wenn man jetzt außerhalb von Südtirol wäre, dann sind oft die Adressdaten, die was wichtig waren, aber nicht überall vollständig sein. Ist jetzt aber in Südtirol speziell weniger ein Problem, weil es vor, wann ist das gewesen? Schon vor einigen Jahren, mal von einem Projekt gegeben hat, das im Rahmen vom Land Südtirol, beziehungsweise vom TIS, oder was es damals geheißen hat, gegeben hat, wo sie quasi die ganzen Open Government Adressdaten von Südtirol importiert haben in OpenStreetMap.
Ja, es geht wirklich weiter. Also spannend zu sehen, dass da Dinge drin sind. Also echt spannend. Und dass man da wirklich mal umfangen kann. Faszinierend.
Was auch lustiger, was mir gerade einfällt, so random, was auch ein lustiger Use Case ist für OpenStreetMap-Daten, dass viele Freiwillige, früher waren oder nicht gleich Freiwilligen, nehmen OpenStreetMap-Daten, um die Standorte von die Hydranten zu pflegen.
Ja.
Und dann gibt es halt so Tools, in die quasi dann mit den Standorten von den Hydranten quasi so Sachen anzeigen können, wie wo ist die Abdeckung besonders gut oder schlecht oder für die Einsatzplanung können sie das dann ganz gut hernehmen.
Ja.
Und das ist einfach total witzig, wie vielfältig so die Anwendungsgebiete sein von OpenStreetMap-Daten.
Also ich bin da so wild, da OpenStreetMap so durchzuklicken. So, was dort so für Leute, für Users sozusagen, so ganz random heiß reingetragen haben. Oder was so eine verlegene, abgelegene kleine Hitlern. Also von der, was mittel im Wald sein. Also, das ist einfach, das kannst du. Das ist einfach voll cool.
Ja,
das, auch, jetzt habe ich sehr froh, bist du eingetragen, siehst du? Dein Username.
Kann gut sein.
Ah, da siehst du, Eiko. Sogar in anderen Apps. Ja, jetzt wird schau, dass du was eingetragen hast. Nicht
viel. Oder der Wanderweg, was von Hochalpanomie geht, oder?
Ja, aber so ein bisschen, obwohl, ja, sind in der Richtung her. Vor 10 Jahren hast du das einfach eingetragen. Jetzt habe ich. Ich bin wieder da, also.
Ja.
Cool. Na, mega cool. Da werde ich mich jetzt gleich mal anmelden. Und dann werden wir mal ein paar Sachen aktualisieren, was jetzt vielleicht nicht mehr so aktuell ist. Mein Heimatdorf.
Unbedingt. Und es kann süchtig machen.
Das kann ich mir vorstellen. Wenn man schon Bilder hinzufügen kann, dann kann es echt süchtig machen.
Ja.
Cool. Also, glaube, jetzt haben wir einen coolen Überblick gegeben über OpenStreetMap, dass OpenStreetMap nicht gleich so eine Sache, eine Nischengeschichte ist, sondern wirklich eine große Community dahinter ist, international, interkontinental, auf der ganzen Welt jeder eintragen kann. Und da ich so als, als jemand, der sich nicht auskennt, das ziemlich einfach ist, sitze ich ein paar Klicks entfernt und man sieht schon alles, dann so einfach wird es wahrscheinlich sein, das auch einzutragen. Also ist da wirklich den ganzen Gebilde keine Grenzen gesetzt. Hell, genau, macht es unmöglich faszinierend. Also Martin, ich kann echt verstehen, dass du das in das Rabbit Hole hingegangen bist oder hingekommen bist. Und ich hoffe, dass du so lang machst, weil solche Sachen müssen weitergehen, weil man will ja irgendwie auch konkurrenzfähig für die großen kommerziellen Geschichten bleiben und dafür freie Alternative für andere bieten, dass jeder nutzen kann.
Ja, unbedingt. Genau, unbedingt.
Zell macht das auch spannend. Ja, also wenn man Infos oder sowas braucht, ich tue sicher noch ein paar Datenlinks in die Shownotes ein, sei es jetzt von openstreetmap.org oder als dein Profil wahrscheinlich auch, dass man vielleicht, wenn jemand Lust hat, die zu finden,
ja, gern.
Kann man mal ein bisschen suchen, ja. In deinem Username und auch ein bisschen umfangen, wie man da umfangen kann mit Street Complete. Nur Street Complete oder Every Door, also wir haben jetzt wirklich auch vieles gesehen, kann man das dann auch gut einsteigen kann. Ja, natürlich einmal mache ich kurz noch Eigenwerbung zum Ende von Podcast, wie es sich natürlich bei Podcast gehört. Also wenn es Ihnen gefallen hat, bis es läuft, ich sage es jedem Podcast nochmal liken, kommentieren, teilen. Vielleicht jemand, der was ein bisschen unterwegs ist, auch als Mountainbiker, kann es schon spannend sein, das inzutragen, sowas zu supporten. Und da OpenStreetMap zu supporten und in Südtirol, obwohl Südtirol vielleicht gut kaptiert ist, noch besser zu machen, auch vielleicht im Ausland, wenn man nicht weiß, wo es vielleicht nicht so gut funktioniert, außerhalb von der Südtirol. Denke, Süditalien ist auch nicht so gut kaptiert. Kann vorstellen, Sizilien, je nachdem, wie es touristisch aus.
Ich weiß jetzt speziell nicht genau, aber ja, es gibt sicher.
Orte, die was mehr oder weniger sein, auf jeden Fall. Und. Ja, einfach das Projekt zu supporten und einfach die ganze Sache weiterzubringen. Dann danke dir, Martin, für deinen Beitrag in den OpenStreetMap und den Beitrag und als Maintainer von ID, von dem ganzen Editor und kann auch danke sagen, dass er da überhaupt mit mir redest über das coole Projekt, für die ganz coolen
Projekte, also du danke für die Einladung. Aber eigentlich muss ich eher sagen, dass ich eigentlich so ein bisschen privilegiert bin, da in der Position überhaupt zu sein, so ein cooles Projekt mitzugestalten. Also auf jeden Fall geht es in beide Richtungen, sage ich mal.
Na, so vielen Dank nochmal. Und wie es ein bisschen Erfahrung ist, oder nicht Erfahrung, ein bisschen Tradition in deinem Podcast, ist, dass ich dir das letzte Wort lasse, um es zu einem kleinen Call-out an die Zuhörer zu geben, was das auf die Schnelle hinfahren. End of the
Ich sage jetzt mal links, Happy Mapping.